Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 204. Mein Name ist René, außerdem mit dabei der Marvin.
Guten Abend.
Der Basti.
Der hat sich immer noch stumm gestellt. Hat keinen Bock.
Gute!
Ach, da ist er. Ich war es nicht gewohnt, mich stumm zu schalten. Ich bin auch noch ein bisschen durcheinander.
Der Herr Dennis ist auch in der Haus.
Ja, servus, hallo.
Und heute in einer kleinen Wiedereingliederungsmaßnahme von vielen gewünscht, heute wieder dabei Frau Alex.
Dachchen.
Ach, was ist das schön. Und jetzt wird's unschön, jetzt fangen wir an, über dieses Spiel von diesem Wochenende zu reden.
Ja, das Wochenende, zumindest der Sonntag, wäre eigentlich gar nicht so verkehrt gewesen, wäre das Spiel nicht an diesem Tag gewesen, hätte es nicht stattgefunden, weil davor war alles richtig gut, wir haben uns getroffen, die Alex war auch dabei, schon ewig nicht mehr gesehen, den Basti, waren wir alle schön auf dem Weihnachtsmarkt, haben den ein oder anderen Glühwino getrunken, ja, und dann haben wir uns gedacht, gehen wir doch mal zu diesem Spiel, aber was dann auf dem Feld passiert ist, danach werden wir gleich noch diskutieren, aber was allein auf dem Feld passiert ist, das lässt mich einigermaßen ratlos zurück.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war die ersten 10 Minuten noch halbwegs euphorisch. Ne? Also ich fand so die ersten Einstiegsszenen, die da waren, die waren jetzt nicht überwältigend, aber die haben in mir noch die Flamme lodern lassen, dass wir heute einen geilen Derby-Sieg nach Hause holen und ich mich nicht dissen lassen muss von irgendwelchen Darmstädter Arschlöchern.
Wir hätten auf dem Weihnachtsmarkt bleiben sollen, einfach. Also,
da war eigentlich geil, ja.
Da war alles noch lustig, wir haben unsere italienischen Freunde kennengelernt, der Andi, der Jürgen, alles war super. Aber
ja, Jürgen ist auch so ein typischer italienischer Name, oder?
Ja, nee, ich werde die Story jetzt nicht ausführen. Okay. Was wollte ich denn sagen? Ja, Eintracht, stimmt, die Eintracht hat auch gespielt.
Nein,
mehr oder weniger.
Sie hat nicht gespielt.
Bin ähnlich ratlos wie der Marvin. Also ich nehme es mir immer vor, mich nicht aufzuregen. Das wird auch wahrscheinlich später erst passieren, aber ja, wir haben den Ground Zero erreicht, würde ich sagen. Also wie wir uns das erträumt haben, haben wir gegen Mainz und gegen Darmstadt verloren. Wow!
Ja.
Also läuft momentan.
Also ich denke, man muss wirklich konstatieren, dass es schlechter kaum geht. Denn es ist ja wirklich so, wenn wir uns den Spielverlauf angucken, die Alex hat durchaus recht, die ersten 10 bis 15 Minuten waren akzeptabel, auf jeden Fall. Danach war ein Bruch drin. Man muss ja auch mal, also eigentlich was davor so geschehen ist, das muss ja auch, da muss man dem auch mal ganz ein bisschen Respekt abnötigen. Ich muss aber sagen, ich wusste gar nicht, was auf diesem Choreos, was da genau drauf stand. Ehrlich gesagt hatte ich keine Ahnung. Ja, wir mussten auch gar nichts hochhalten. Im Endeffekt finde ich das sogar gar nicht so dramatisch, dass ich jetzt nichts hochgehalten habe. So Message, naja, kann man drüber streiten, aber wie viel Arbeit da reingesteckt wird hier für diese Doppelhalter und so, da machen sich unglaublich viele Leute unglaublich viel Mühe, ja. Gut, teilweise waren die dann auch schon vor Anpfiff kaputt, aber das ist wahrscheinlich das Verschulden von anderen Leuten, keine Ahnung. Aber da wird sich Mühe gemacht und leider schafft es dann die Mannschaft nicht, sich ebenfalls über 90 Minuten Mühe zu machen. Das hat man dann gemerkt. Ich glaube, nach 15 Minuten war dann die Ratlosigkeit da bei den Spielern. Man hat deutlich gemerkt, dass die spielerische Armut ganz klar da ist und es keine Befähigung gibt, Darmstadt irgendwie großartig was entgegenzusetzen. Natürlich hatte es dann den Höhepunkt in der 30. Minute, als dann Aytaç Sulu, wie man das von Aytaç Sulu halt kennt, bei einem Kopfball nach Freistoß hochsteigt, das 1:0 macht für die Darmstädter. Und das ist eigentlich die ganz natürliche Szene. Das hattest du schon bei 3 Spielen zuvor gesehen. Das ist nichts Neues, ja, aber die Eintracht schafft es nicht, sich auf komplett klare Situation so einzustellen, dass man sie abwehrt. Und es war abzuwehren, die Eintracht war zu blöd dafür. Und dann war eigentlich der Käse schon gegessen, denn dann spielt Darmstadt so, wie Darmstadt es kann.
Ja, sorry, aber eine Frage noch dazu. Und zwar, ich habe ja leider das Spiel nicht über die volle Länge gucken können.
Besser
war das, genau. Aber von der Situation, von der du jetzt sprichst, war eigentlich ja auch ein krasser individueller Fehler von Zambrano. Oder macht ihr da eher eine gesamtabwehrtechnische Schwäche aus?
Ich glaube, das ist das Kernproblem von dem Ganzen, was da passiert. Klar ist es Zambranos Fehler, aber es war halt auch sonst keiner da, der ausgeholfen hat. Und das siehst du eigentlich in jeder Szene, dass wann immer irgendjemand allein da steht, auch keiner da ist zum Helfen. Da gab es teilweise Einwürfe, wo ein Spieler fast eine Minute lang mit dem Ball da stand, dass er sich keine gelbe Karte wegen Zeitverzögerung abgeholt hat, war alles, weil er nicht wusste, wo er hinwerfen soll, weil sich einfach keine Sau angeboten hat. Es hat keiner versucht, irgendwie mal zu helfen, irgendwen zu decken. Man könnte ja zum Beispiel auch gerade bei einem Sulu, von dem man so Szenen einfach gewohnt ist, auch mal hergehen und zu sagen, hey, da habe ich mal mit ein Auge drauf, weil wir wissen genau, wie dem seine Laufwege aussehen. Das ist ja bei den Spielern alles vorhersehbar, was die tun, weil die ja alle nur eine Sache können. Also zum Beispiel Marcel Heller, der kann einfach nur rennen. Das heißt, du musst halt aufpassen, dass der keine Pässe in den Lauf gespielt bekommt. Und das ist einfach bei jedem Spieler so, dass der nicht über eine Weltklasse verfügt und ständig mit überraschenden Szenen aufwartet. Also deswegen kapiere ich halt nicht, wie man sich da so dämlich anstellen kann. Und ich kann es mir halt nur erklären, dass da einfach keine Mannschaft auf dem Platz gestanden hat, sondern jeder für sich alleine versucht hat, sein Ding zu machen.
Ja, ich sehe es eben genauso, weil ich finde, ich habe dieselben Szenen, die du eben am Einhof angesprochen hast, habe ich so bei Stendera im Kopf. Stendera hat irgendwie oft den Ball gehabt und du hast irgendwie das Gefühl gehabt, dass er so mit seinem Gesichtsausdruck den Leuten irgendwie mitteilen will, so ey, was soll ich jetzt machen? Also da war keine Bewegung, da war irgendwie, wie du es gesagt hast, keine Mannschaft, die füreinander irgendwie kämpft. Da hat sich genau das gezeigt, was wir in den letzten Wochen, was wir uns schon aufgeregt haben. Das sind halt alles Weicheier im Endeffekt, das muss man so sagen. Und die haben dann keinen Bock zu sagen, komm, wir stoßen den Bock jetzt um und gewinnen dieses Derby mit allem drum und dran, sondern die haben dann so eine negative Ansicht auf die Dinge, die knicken dann ein. Und das sind im Endeffekt echt alles Schlaffis. Und wenn der Stendera der Einzige ist, der das Gefühl vermittelt, so von wegen, ey, was ist denn los?
Mit 19.
Ja, eben, weißt du, also der müsste ja eigentlich an die Mannschaft rangeführt werden, der kann doch hier den Laden nicht schmeißen.
Vor allen Dingen das Schlimme ist ja, also der den Laden schmeißen müsste, Mr. El Capitano Alex Meyer, agiert im letzten Spiel, als wäre er der 19-Jährige, kommt rein mit zwei total dämlichen Fouls und holt sich eine gelb-rote Karte ab, die wirklich mehr als behindert war, und geht jetzt auch noch her nach so einem desaströsen Spiel, wo Stendera und Schipka und Radetzky die einzigen sind, die halbwegs Klartext reden, und gibt er ein Interview und sagt so Sachen wie, naja, der Mannschaft kann man ja jetzt keine Schuld geben, ich glaube schon, dass da jeder alles gegeben hat, was er kann, also Arsch geleckt, was ist das für ein Kapitän?
Ja, also der Basti hat das komplett richtig angesprochen. Ich meine, das ehrlich gesagt, so genau diese Thematik hatten wir ja sogar schon oft. Ne? Also wenn wir uns jetzt darüber unterhalten wollen, wie die Mannschaft zusammengesetzt ist, ist es ja für mich, glaube ich, ein ganz generelles Bundesliga-Problem, dass Bundesliga-Mannschaften immer weniger auf klare, drängende Drucksituationen ausgerichtet sind. Es geht darum, relativ akzeptablen Fußball zu spielen, das wird immer schneller. Eigentlich ist ja ich will jetzt nicht diesen Begriff des modernen Fußballs zu hochtrabend benutzen, aber eigentlich ist der moderne Fußball ja gar nicht darauf ausgelegt, solche Abstiegsdramen irgendwo zu inszenieren, sondern es geht eher darauf, alles schneller werden zu lassen, das Spiel vielleicht ein bisschen attraktiver zu machen, aber das eine, und deswegen ist dieses Fangebaren, das ist überhaupt groß Fans gibt, es wird ja immer seltener. Und im Endeffekt ist es schwierig, das zu demonstrieren, aber wir befinden uns in einer gegenläufigen Entwicklung. Bei der Eintracht gibt es noch so große Fanszenen, die halt Druck machen auf die Spieler, was die Spieler dann einknicken lässt. Früher hattest du ganz knallharte Typen, ohne das jetzt zu romantisieren zu wollen, aber da hattest du krassere Typen, die das besser abgefedert haben. Dafür war das spielerisch halt nicht so toll. Heute hast du wahrscheinlich ein besseres Spiel, weil die individuelle Klasse im technischen Bereich einfach da ist, aber die können gewisse Drucksituationen nicht mehr so gut verarbeiten. Ich hoffe, das ist einigermaßen verständlich. Und das zeigt sich halt Woche für Woche auf dem Platz. Ich will ja nur, letzte Saison war eine Ausnahme in Sachen Abstiegskampf, aber die Jahre zuvor war das ja erbärmlich. Da gab es Abstiegskämpfe ja gar nicht mehr, weil der Kampfeswille einfach komplett gefehlt hat. Ja? Und das macht sich für mich einfach bemerkbar. Und du siehst bei der Eintracht, wie sie zusammengestellt ist, das ist eine Mannschaft, die, wenn sie sich im Mittelfeld oder im oberen Mittelfeld platziert, eigentlich auch gute Spiele machen kann, einigermaßen, aber sie hat nicht die Fähigkeit, Drucksituationen bewältigen zu können. Übrigens schon seit Jahren. Ehrlich gesagt ist es ja auch typisch Fee.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Fee, was du eben gesagt hast über die Spieler, habe ich eben so das Bild im Kopf gehabt. Fee ist, glaube ich, aber auch so. Ich warte irgendwie täglich darauf, dass er irgendwie aus so einer depressiven Laune heraus sagt, oh, ich habe kein Glück, macht's gut. Also sorry, ich wollte es nicht unterbrechen.
Vollkommen okay. Ja. Aber es ist im Endeffekt, haben wir ja auch vor etlichen Jahren schon beschrieben, im Endeffekt ist ja genau das auch ein Fee. denn, wie lief denn die Zweitliga-Zeit? Es ist dramatisch, dass ich jetzt noch darauf rekurrieren muss, aber Fakt ist, dass auch zu Zweitliga-Zeiten wir wichtige Spiele schon vergeben haben. Natürlich sind wir aufgestiegen mit einem Hammerkader auch, aber trotzdem
aber
haben
als wir Zweiter,
KSC,
ne?
Als Zweiter, wir haben gegen KSC verloren, das sind Dinge, warum muss ich das überhaupt wiederholen? Aber ich muss das nur wiederholen, weil dadurch mein Punkt klarer wird und die rote Linie von Fee auch deutlicher wird, die sich auch zeigt, wir hätten in dem Jahr, in dem wir in Europacup gekommen sind, hätten wir mit ein, zwei Siegen mehr auch in die Champions League kommen können. Nicht direkt, aber auf Platz 4. Wäre uns das gelungen, würden wir wahrscheinlich finanziell nochmal anders dastehen. Also da waren Möglichkeiten da, die wurden auch schon nicht genutzt. Ja? Also, da ist viel suboptimal.
Ich weiß nicht, sagen, man muss auch aufpassen.
Gar nicht.
Man muss es trotzdem aufpassen, weil der Marvin hat einen guten Punkt angesprochen. Man darf den Fee jetzt auch nicht im Nachklang zu sehr romantisieren, diese Zeit, weil im Endeffekt war das eine gute Hinrunde, das war's. Also das ist alles, was
kann. Weiß ich gar nicht. Also was er ja auch kann und was es vielleicht auch die Kehrseite der Medaille ist, die der Marvin gerade geschrieben hat, die positive Euphorie, die konnte er schon mitnehmen. Natürlich, ja, klar, in den Situationen, wo es darum ging, den Big Point zu machen, hat die Eintracht immer versagt. Ne? Also dass wir in den Europacup eingezogen sind mit dem 2-2 gegen Wolfsburg, erinnern wir uns an das Tor, wie das 2-2 gefallen ist. das war ja eigentlich ein Tor, was auf die Fans mehr ging, als tatsächlich, wer war es nachher, Aigner? Also das ist ja schon alles auch richtig, was ihr da gesagt habt, aber du brauchst halt auch einen Trainer, der aus einer positiven Grundstimmung Leute mitnehmen kann und das kann ein Fee. Der Fee hat es geschafft, dass im ganzen Umfeld halbwegs Ruhe ist, dass jeder so ein bisschen euphorisiert da war und die Frage ist halt einfach, ob du das eine in Kauf nehmen musst, wenn du das andere willst.
Also wenn die Eintracht so spielt, dann will ich es nicht in Kauf nehmen. Also ich muss sagen, wir reden hier nicht mal über eine Formschwäche, weil da ist teilweise schon echt Chaos. Man muss es mal deutlich so sagen, das zieht sich jetzt seit ganz vielen Spielen. Am Anfang habe ich noch das Gefühl gehabt, wir haben es so ein bisschen übertrieben, als wir direkt nach Ingolstadt schon angefangen haben, zu uns beschweren. Aber es wurde ja immer schlimmer. Und es ist ja, man kann gar nicht mehr vom Pech reden. Also es gibt immer Glück und Pech. Und ich finde zum Beispiel, ich glaube sogar, dass selbst Hoffenheim und Stuttgart, die haben mehr Systematik im Spiel als wir. Und wir sind mittlerweile, muss man so knallhart sagen, wir sind mittlerweile auf einer Stufe mit einem Team, was von Michael Fronzek trainiert wird. Und mit dem Kader, und ich sag's nochmal, die Verletzten sind auch erst seit ein paar Wochen da. Die waren am Anfang nicht da. Und da musst du eigentlich mehr rausholen. Gerade, und ich sag's auch jede Woche wieder, und irgendwann führe ich mal irgendeinen Spendentopf für mich selber und dann spende ich den an irgendjemanden. Die Hertha hat schon wieder gewonnen gegen eine, by the way, Leverkusener Mannschaft, wo ich auch gesagt habe, die muss man nicht 3-1 verlieren. Und die Hertha hat's genau gezeigt, dass wir hier gegen Leverkusen, ja, Topmannschaft, bla bla bla, und scheiße sind die. Die sind nämlich auch scheiße. Und die Eintracht kriegt es einfach nicht auf die Kette. Und seit Jahren, ich weiß nicht mal, ob es an den Spielern liegt, an dem ganzen Verein, es ist wie so, ja, es ist echt, ich habe vor ein paar Monaten schon mal diesen unsäglichen Vergleich gebracht, dass die Eintracht echt wie ein gut aussehender Typ ist, der die Frau nicht in die Kiste kriegt. Sorry.
Ja, genau so ist es aber auch. Und jetzt nochmal den Bogen auch wieder zu spannen. Und dazu kommt ja, dass, also dieses Grundgefühl bleibt ja, aber dazu kommt ja, dass sich einige Spiele, von denen du davon ausgingst, dass sie sich als Verstärkung erweisen, eklatante Schwächen im Spiel uns zeigen. Denn Reinhardt ist für mich der Inbegriff dieses typischen Eintracht-Gens, wenn wir es mal so sagen wollen, dass ein guter Spieler zu einem Verein kommt, der die Hoffnung hat, dass der Spieler den Verein stabilisiert. Und was passiert? Er wird mit der Mannschaft noch schlechter.
Genau.
Gucken wir uns Reinhardt an. Das ist dramatisch, diese Entwicklung. Ja. Und das muss man wirklich mal so sehen von einem Spieler, der eigentlich auch mal ein Länderspiel oder so gemacht hat und aber auch bei einem Top-Verein auf einem ordentlichen Niveau war. Und das ist ganz dramatisch. Und das zieht alle runter. Guck dir doch mal an. Also man muss mal wirklich sagen, bei dem Spiel gegen Darmstadt auf Radetzky und Seferovic vom Einsatz her, keiner da, wo ich sagen würde, war eine akzeptable Leistung. Stendera hat viel probiert, aber so reicht es halt nicht. Aber im Endeffekt war das insgesamt absolut fürchterlich.
Zu euren Aussagen, eine Aussage von Oczypka bei Sky perfekt, denn er wurde auch in der Feud, nachdem es auch diese Tumulte und die Gespräche mit den Fans gab, und die Aussage hat mich auch schockiert, wo ich gedacht habe, oh Gott, und das passt so gut zu euren Aussagen gerade, denn er hat gesagt, keiner wollte mehr den Ball haben, je länger das Spiel gedauert hat. Ja. Das ist für mich normalerweise der Inbegriff von, wie kann das denn sein? Seid ihr denn total verrückt und was ist das für eine Aussage und was stimmt da nicht? Aber es passt genau zu dem, alles, was ihr jetzt gesagt habt, läuft ja im Endeffekt darauf hinaus. Keiner will mehr Verantwortung übernehmen, keiner will mehr was machen und es läuft nicht mehr. Alles wird verunsichert. Je länger das Spiel dauert, je länger du 1-0 zurückliegst, umso mehr du eigentlich mal einen gescheiten Spielzug machen müsstest, funktioniert es nicht mehr.
Das hat ja nicht mal was mit Verantwortung zu tun. Hey, die Jungs werden einfach ganz platt dafür bezahlt, dass sie den Ball nehmen. Das ist einfach Arbeitsverweigerung.
Ja, also die Sache ist die, ich habe jetzt in der letzten Zeit, in den letzten Tagen nach dem Spiel, auch von vielen Fans gelesen, dass man die Spieler in Schutz nehmen müsste. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das einen interessanten und netten Ansatz. Denn es ist genau das, geht der Gegenpart zu diesen paar Chaoten, die nach dem Spiel, über die wir uns nachher noch unterhalten werden, dahin rennen und dann jetzt hier vermummt hier einen auf dicke Hose machen, beziehungsweise hier einen auf Molly machen, was total lächerlich ist. Ich finde, das ist zwar ein interessanter Ansatz, dass du sagst, wir müssen die Spieler, wir müssen das in Schutz nehmen, das schaffen wir nur mit einer Einheit, das schaffen wir nur Fans und Spieler zusammen, da rauszukommen, das finde ich ganz nett, aber ich kann deine Frage absolut nachvollziehen, beziehungsweise sehe es im Grunde sogar ähnlich. Es sind alles Bundesligaspiele, da bekommt ein Zambrano 3 Millionen Euro pro Jahr, dann brauche ich den doch nicht in die Arme nehmen und nicht sagen, komm, das schaffen wir gemeinsam, das muss er alleine so schaffen.
Genau, und wenn irgendjemand eine Einheit erstmal bilden muss, dann die Mannschaft. Und wenn die miteinander eine Einheit sind, dann können wir wieder auch mit einer Einheit mit den Fans reden. Und diese Einheit mit Fans, die haben wir seit Jahren nicht mehr. Könnt ihr euch daran erinnern, wann die Mannschaft das letzte Mal nach irgendeinem guten Spiel, gut, ich kann mich gerade an kein gutes Spiel erinnern, aber nach einem Spiel in die Kurve gekommen ist zum Feiern? Also seit wie vielen Jahren rege ich mich im Podcast über dieses ständige Arme hochgewerfen und dreimal hey, hey, hey und wir gehen wieder zurück in die Kabine auf. Also ich reg mich ja schon gar nicht mehr auf, weil es einfach normal geworden ist.
Bist ja auch seit langem nicht mehr im Podcast dabei gewesen.
Ach komm, zwei Folgen.
So lange ist es noch gar nicht her, wenn man es mir überlegt. Ich glaube, Bordeaux war vor ziemlich exakt 2 Jahren, war das, oder?
Ja, gut, das kann sein. Klammern wir mal den Europapokal aus.
Ja, aber das war ja trotzdem diese Zeit, wo es einigermaßen mir geil war. Und das, finde ich, hat man auch so ein bisschen verpasst. Man hat ein bisschen verpasst, finde ich, aus diesem Europacup irgendwas mitzunehmen. Weil man hat den erreicht, man hat dann die Klasse gehalten, was andere Mannschaften nicht geschafft haben wie Nürnberg und Freiburg. Und man hat aber irgendwie gar nichts daraus mitgenommen. So klar,
jetzt die Euphorie war sofort wieder weg.
Es kam ein internationalerer Sponsor, der jetzt auch schon wieder sich wahrscheinlich das denkt, hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Hier
ist ja, aber warte mal, es kam ja auch Mr. Euphorie pur scharf, ne? Also ganz ehrlich, wenn ich gerade auf der Euphoriewelle schwebe und dann einen Trainer wie Thomas Schaaf verpflichte, dann will ich einfach, dass die Welle zu Ende ist.
Ja, das war Bruchhagen sein letzter Move, so von wegen, ich brauche einen mit Stollenschuhgeruch und was weiß ich was. Ich habe keinen Plan, das ist wieder einer aus seiner Riege, das ist so ein besserer Funkel gewesen, der aber in Bremen auch Erfolg hat mit wenigen Mitteln. Ich kann den Gedankengang von Bruchhagen sogar schon nachvollziehen, aber das ist ja schon wieder ein ganz anderes Thema, jetzt wenn wir über Schaf reden. Wir haben jetzt aber leider hier unseren Rotweinfee und man muss einfach sich damit auseinandersetzen und ich weiß gar nicht, was jetzt zu tun ist, weil er hat ja nach dem Spiel irgendwie gesagt, ja, das, also wenn ich eine Reaktion überhaupt zeige, dann ist es die, dass ich weitermache.
Ja.
Nur alles, was ich eben angesprochen habe.
Aber ich glaube, das war ja auf die, also es gab ja schon genügend Armin-Rausrufe, ne? Also das
ja,
war
ich
ja,
hab die übrigens angestimmt bei aus dem 36. Am Anfang hat es auch keiner mitgemacht.
Also Provokateur hier, ja, jetzt haben wir ihn enttarnt.
Ja. Nee, aber die Sache, die ihr alle angesprochen habt, mit Spielern muss man Zambrano mal in den Arm nehmen, muss man mal dies machen, mal das machen. Diese Mannschaft, also die stellt sich ja nicht selber zusammen. Also es sind ja keine Leute, die eine Telefonliste haben gesagt, ey, hast du Sonntag Bock zu kicken, wir treffen uns.
Ja, aber genauso kam es mir vor.
Ja, also wir haben dafür eine Facebook-Gruppe.
Also aber das machen doch nicht die Spieler, also wie gesagt, und der Trainer und der Manager machen das ja. Und die sagen ja immer, ja, das sind alles korrekte Kerls. Das haben die damals schon immer gesagt, dass sie darauf achten, dass hier irgendwie kein fauler Apfel in den Korb kommt, dass andere die anderen Äpfel mitverfolgt werden. Die Sache ist aber die, weiß ich nicht, wenn man nur fade Äpfel holt, denen nichts passiert, dann habe ich auch irgendwann keinen Bock mehr, die zu essen, weil die nach nichts schmecken.
Ja, aber selbst da sind sie jetzt auch zurückgerudert, ne? Dass ein Heribert Bruchhagen sich hinstellt und ganz klar sagt, wir werden im Winter weitere Transfers tätigen und nicht nur einen, sondern von mehreren spricht. Also wir werden mehrere Leute holen.
Ja gut, das macht also, er jetzt mit Ach und Krach, damit er hier, ja nicht, der Marvin hat es, glaube ich, direkt mal getwittert, was man auch nicht vergessen darf. Das kann sein, dass der Bruchhagen hier in seiner Amtszeit schon wieder, also dass er sich mit dem Abstieg verabschiedet. Ja. Und dann ist alles das, was ihm immer auf die Fahne geschrieben wird, von wegen, ja, ihr, weil uns wurde ja jahrelang immer erzählt und ich habe es sogar teilweise auch in meiner Selbstreflexion dann angenommen, zu sagen, okay, eigentlich haben die Leute recht, vielleicht sogar der Funkel war hier, der hat alles stabilisiert, der Bruchhagen hat hier alles stabilisiert. Und wir müssen da dankbar sein, dass wir dann kein Chaos-Club geworden sind, wie Köln oder Hamburg teilweise in den letzten Jahren. Die Frage ist ja aber die, was hat es denn der Eintracht gebracht? Also ich sehe nicht, dass wir dem HSV enteilt sind. Wir sind weder Mainz enteilt, noch Hannover enteilt, noch irgendjemand enteilt. Also dieses, was hier immer propagiert wird, was die Eintracht so toll macht, wo kann ich denn da meinen Benefit rausholen? Also was, der HSV hat vielleicht mehr Schulden als wir und die holen sich trotzdem Luis Holtby, das ist scheißegal, die holen sich trotzdem teurere Spieler als wir und die sind jetzt trotzdem Neunter, auch wenn ich nicht gerne mit denen tauschen würde mittlerweile, die als Trainer.
Also ein paar Sachen hat es schon gebracht, so unsere tatsächlichen direkten Konkurrenten, die es jahrelang waren, wie zum Beispiel der 1. FC Kaiserslautern, sitzt seit Jahren in der zweiten Liga fest, kämpft jedes Jahr wieder mit um den Aufstieg und versagt kläglich.
Aber das hat ja nichts mit der Eintracht zu tun, sondern damit zu tun, dass Lautern, die sind ja selber schuld, also die sind ja dumm.
Also, ja, genau, aber das ist zum Beispiel was wir nicht ertragen müssen. Ne? Also, ich wollte damit nur sagen, es kann noch beschissener gehen. Nürnberg geht's genauso.
Okay,
ne? Also,
immer noch, aber das kann man immer sagen. Also,
ja, genau.
Weil du kannst dir ein Bein brechen, dann kann ich auch zu dir sagen, ja, du hättest auch beide brechen können.
Ja, sag das mal zu jemandem. Das war ja
schön. Da ist er motiviert. Aber war gut, das probiere ich mal im Krankenhaus aus, dann gucken wir auf 10. Aber am Ende bricht er sich auf die Hand, weil er mir die Schnauze hat. Ja, nee, ich weiß auch nicht. Ihr seht auch schon an meinen Ausführungen, die sind ein bisschen konfus, weil ich habe keine Ahnung, was jetzt passiert. Weil ich habe auch viele Stimmen gehört, auch jetzt im Rasenfunk hat es einer gesagt, der gesagt hat, dass er nicht davon ausgeht, dass Armin Fee noch lange Trainer ist und dass er wahrscheinlich dann im März hinwirft. Und das fände ich viel schlimmer. Dann will ich, dass er Armin Fee, dass die Eintracht in Dortmund 7-0 verliert, zu Hause gegen Bremen nach der Halbzeit 2-0 zurückliegt und dass wir dann gezwungen sind, das im Winter zu machen, dass der neue Trainer, wenn er denn kommt, wer es überhaupt ist, im Winter die Transfers bestimmen darf und eine Vorbereitung hat. Weil wenn der Armin Fee das wirklich durchzieht, dass er sagt, ich bleib jetzt hier und ich mach's nicht so wie in Stuttgart und das, was mir immer vorgeworfen wird, wenn er das macht und dann im März trotzdem auf die Idee kommt zu sagen, oh ja gut, es hat doch nicht geklappt, ich gehe wieder meinen Container ausleihen in Augsburg und tu mein Haus wieder voll machen. Wenn er das durchzieht, dann kann er sich echt verpissen, sorry. Also weil dann ist er uns richtig im Stich.
Ja. Ich antworte jetzt mal ganz kurz darauf. Es sind jetzt unglaublich viele unterschiedliche Themen aufgeworfen worden. Ich probiere das nach und nach irgendwie abzuhaken. Also für mich ist es im Endeffekt so, was hat es gebracht, der Eintracht? Es hat durchaus was gebracht. Das Problem war, und das hängt uns am Ende immer noch einen Tick nach, war der letzte Abstieg. Der letzte Abstieg hat vieles, was gut aufgebaut wurde, und der Funkel und der Bruchhagen kaputt gemacht. Das hat, es wurde danach versucht, das im ähnlichen Maße nach dem Wiederaufstieg mit Fee wieder aufzubauen. Eine Nachhaltigkeit ist hier allerdings noch nicht vollends zu erkennen. Du merkst im Endeffekt, man ist in dieser Entwicklung, das hat so einen Einbruch gegeben, weil du warst 5 Jahre in der Bundesliga, du hast eigentlich dich wirklich gesichert und die Eintracht versucht jetzt wieder das einigermaßen hinzubekommen. Aber so, deswegen, das bis zu diesem Zeitpunkt hat es wunderbar geklappt. Der Abstieg, der letzte, war fatal. Und davon erholt sich die Eintracht quasi heute noch. So, jetzt aber nochmal zu Fee. Denn der Punkt ist genau der. Es wurde eben aufgeworfen, was sollen wir jetzt mit Fee machen? Ich hatte mir das heute Morgen auch überlegt und die einzig denkbare Möglichkeit ist, wir sollten definitiv jetzt nicht nachdenken, den heute Morgen oder übermorgen zu feuern. Denn es ist ja ganz klar, gerade vor Dortmund, gerade mit unglaublich vielen Verletzten, Gesperrten, würdest du einen neuen Trainer vor eine unglaublich blöde Situation bringen. Also, dass hier jetzt vor Dortmund ein Cut gemacht wird, ist ausgeschlossen. Auch würde ich nach Dortmund nicht sagen. Ich würde wirklich zum Winter hinschauen, wenn ich mit 14 Punkten wahrscheinlich am Tabellenkeller angelangt bin zur Hinrunde, dann muss ich den Cut machen. Ja, selbst wenn es einen Punkt gegen Bremen gibt, was ich mir vielleicht noch irgendwo vorstellen kann, wenn ganz viel gemauert wird, dann bin ich mit 15 Punkten immer noch am Arsch der Welt. Aber ich habe theoretisch noch eine Chance. Und im Winterpause muss dann ganz klar der Markt sondiert werden, muss überlegt werden, wie kann ich weiterverfahren. Vorher den Trainer zu wechseln, macht keinen Sinn. Man muss ihm vielleicht auch noch für die letzten zwei Spiele die Chance, diese Möglichkeit einräumen, mit seinen Überredungskräften, wie auch immer die geartet sein mögen, trotz dieser spielerischen Armut, die auch ihm zuzuschreiben ist, die auch seinem technischen, taktischen Unvermögen anscheinend zuzuschreiben ist. Das muss man wirklich so knallhart sagen. Er muss jetzt noch für zwei Spiele die Möglichkeit bekommen, hier das Ruder rumzureißen, so 5 Euro in die Wortspielkasse. Aber wenn er diese zwei letzten Möglichkeiten nicht nutzt, dann muss ein Cut gemacht werden, denn noch weiter als Winter geht nicht.
Also ganz ehrlich, halte ich für das völlig falsche Vorgehen. In der Winterpause einen neuen Trainer zu verpflichten und ihm den Kader zu überlassen, den er heute hat, der hat im Winter keinerlei oder ganz wenig Möglichkeiten. Wir wissen, was auf dem Wintermarkt zur Verfügung ist. Ganz wenig Möglichkeiten, seinen Kader so zu verändern, dass er die Mannschaft bekommt, die er haben will.
Ja, aber müssen wir den Kader überhaupt verändern?
Nee, ich finde den Kader gar nicht so schlimm. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist doch gar nicht, das ist doch nicht der, also bei allem Respekt, das kann doch nicht nur der Kader sein. Das ist hier eine Einstellungssache und auch eine taktische Sache. Ja. Wir haben einen Kader, von dem wir sagen können, natürlich, von am Anfang der Saison war uns doch klar, dass es in die eine oder die andere Richtung gehen kann. Das hast du aber auch ab zu Beginn der Spiele gemerkt, dass wenn das alles passt, kann die Mannschaft das eine ums andere richtig gutes Spiel machen, weil offensiv die Qualität da ist. Aber dann jetzt ist das Pendel wieder in die andere Richtung umgeschlagen und Phil weiß einfach nur keine Lösung. Das ist ein persönliches Verschulden auch von ihm. Ich denke nicht, dass der Kader generell diese Schwäche hat. Der hat Schwachpunkte, das haben wir schon ausgearbeitet, auf den beiden Außenverteidigerpositionen, auf der linken aus der Linksaußenposition. Aber insgesamt muss er trotzdem Bundesliga-Qualität haben.
Vom Spielerischen gebe ich dir da vollkommen recht, aber wenn wir einen Kader haben, der nicht in der Lage ist, bei einem Spiel gegen einen gerade Aufsteiger Zweitligisten, der Kreisliga Fußballer in seiner Elf hat und auf den Platz schickt, die einfach nur Bock haben zu kicken, nicht in der Lage ist, da mit breiter Brust aufzuspielen und zu sagen, yo, gib mir den Ball, ich mach das schon, sondern so wie Utschipka gesagt hat, den Ball nicht haben wollen und wie das, was wir auch gesehen haben. Also ganz ehrlich, wenn der Kader einfach nur eine andere Ansprache braucht oder eine bisschen andere taktische Einweisung, dann weiß ich es auch nicht.
Aber ich denke, da könnte sogar ein Trainer im Endeffekt wirklich die Lösung sein. Also ich muss auch sagen, letzte Woche oder vor zwei Wochen, als ich noch dabei war, auch drüber, haben wir drüber gesprochen, Motivation, war ich auch noch dafür, schwierig, du kriegst wenig Spieler, habt ihr ja gerade schon gesagt, für wenig Geld kriegst du eigentlich am Winter nur Scheißdreck, auf gut Deutsch. Und dann hast du schon Geld nochmal für einen Trainer, das du ausgeben musst. Ja, dann hast du da schon Geld ausgegeben. Das ist schlecht. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin langsam es auch satt, mir dieses nicht vorhandene System von Fee, der es anscheinend wirklich nicht hinbekommt, diese Mannschaft jetzt noch anzusprechen, diese Mannschaft so einzustellen, dass man gegen, und das Alex, du hast gerade richtig gesagt, gegen so einen Kreisliga-Club wie Darmstadt da aufgetreten ist teilweise. Es war echt Schrott, was die auch gespielt haben, zumindest weil ich eine Zusammenfassung sehen konnte. Und da denke ich mir, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Die Mannschaft, das sind alles normalerweise, sage ich auch, von der Qualität her nicht so schlecht. Klar, die haben momentan tief, aber ein Trainerwechsel ist für mich eigentlich wirklich die momentan beste Lösung. Jetzt muss man natürlich auf den Zeitpunkt achten. Marvin hat voll und ganz recht, jetzt vor Dortmund wäre total krank. Da hättest du den Trainereffekt, würdest du einfach nur den Trainer verbrennen, würdest ihn sofort wieder unglaubwürdig machen, auch in der Mannschaft. Dann wird er so einstimmen und dann verlieren sie doch, was weiß ich, 3-0, 4-0. Das funktioniert gar nicht. Vor Bremen finde ich eigentlich auch unglücklich. Ich würde auch bis zum Winter warten. Und ich muss wirklich sagen, wenn ein Trainer zur Verfügung steht, und meiner Meinung nach ist ein oder zwei Namen aktuell mit Potenzial auf dem Markt, dass du wirklich dir diesen Schritt überlegen müsstest. Denn ich finde, das Projekt, dieses Fee Reloaded sozusagen, ist auf jeden Fall bis jetzt schief gegangen.
Dennis, genau der Punkt. Sorry, ja, wenn ich euch jetzt wieder unterbreche, aber genau der Punkt. Ja. Genau der Punkt, denn ganz abgesehen davon, dass wir hier im Eintracht-Podcast die Situation, die Rückholaktion von Fee schon von vornherein kritisiert haben und waren uns dessen bewusst, dass das kein gängiger Weg ist. Ja, die Eintracht muss es jetzt am eigenen Leib erfahren. Muss man ganz klar mal hier sagen, das war uns allen klar, wie die Scheiße hier läuft. So, aber genau trotzdem ist es der Punkt. Und es ist ja nicht nur die Eintracht, die sich gegen Darmstadt schwer tut. Das sind fast alle Bundesligisten. Das ist jetzt keine Ausnahme. Das bestätigt genau das, was ich vorhin gesagt habe, dass die Bundesliga generell anders getrimmt ist. Diese ganzen Darmstadt-Spiele aktuell sind zum großen Teil außerhalb dieses Bundesliga-Konzepts. Die fahren eine andere Linie, weil die eine ganz andere Emotionalität in dieses Spiel mit hineinbringen, was die sonstigen Bundesliga-Spieler nicht gewohnt sind. Und deswegen tut sich jeder Bundesligist mit dieser Adaption dieses Spielsystems komplett schwer. Und deswegen läuft es auch bei der läuft das Spiel bei der Eintracht gegen Darmstadt nicht gut, aber auch Darmstadt kann andere Erfolge erzielen. Wir müssen nur sehen, dass wir, sei es Darmstadt oder nicht, dass wir jetzt endlich wieder in die Spur kommen, weil so ein beschissenes Spiel wie gegen Darmstadt wird halt jetzt nicht mehr kommen. Du hast nicht mehr diese Drucksituation auch von außen. Du musst halt jetzt sehen, dass du es wieder auf den Platz bekommst.
Ja, doch, aber ganz ehrlich, ich sehe trotzdem, dass gegen Bremen wird ähnlicher Druck sein. Wenn wir echt mit 5 Stück aus Dortmund nach Hause kommen, dann wird die Situation, die wird gegen Bremen nicht besser. Und wenn diese Spieler jetzt schon Angst haben, also, boah, da macht es mir Sorgen. Weil ich glaube zum Beispiel, dass Skripnik ein Trainer ist, der wird genau seine Spieler so rausschicken. Der wird genau, Bremen ist auch nicht besser. Die sind sogar noch schlechter als wir von der Qualität her, finde ich. Weil die auch finanzielle Zwänge haben und die haben auch den einen oder anderen Transfer gemacht, der nicht so geklappt hat, wie sie sich das gewünscht haben. Aber das ist eine Mannschaft, die haben zum Beispiel, ich habe die, glaube ich, in Hoffenheim habe ich die gesehen, die spielen auch nicht so gut, aber die sind zum Beispiel eine Mannschaft, wenn die merken, okay, heute geht vielleicht was, dann probieren die in Hoffenheim das Spiel zu gewinnen und die haben kurzer Schluss in Hoffenheim das Spiel auch noch gewonnen, während wir kurzer Schluss einen Wechsel gemacht haben, damit wir die Zeit von Uhr nehmen, um da das 0-0 zu halten. Und das ist der Unterschied, glaube ich, in dem Spirit, was der Marvin meint. Und das siehst du ja oft wieder, weil wir sind ja nicht die Einzigen. Man kann auch das jetzt, die spielerische Armut nicht daran festmachen, dass uns gegen Darmstadt nichts eingefallen ist, weil das ist, Leverkusen ist nichts eingefallen, Schalke ist nichts eingefallen. Stuttgart hat auch fast gegen Darmstadt zu Hause nichts geholt. Also Darmstadt macht das schon gut. Die Sache ist einfach nur, dass die Reaktionen jetzt so extrem sind. Die liegen ja nicht daran, dass wir jetzt das Spiel gegen Darmstadt verloren haben, sondern, dass wir in der kompletten Hinrunde, glaube ich, nur 3 Spiele gewonnen haben.
Ja.
Und, bin gespannt, wie die mit der Situation jetzt umgehen wollen, weil ich das Gefühl habe, diese ganze Ruhe, die Armin Fee hier reinbringen wollte, was das Einzige war, was mich ein bisschen positiv gestimmt hat, die ist jetzt komplett weg. Und Armin Fee, unabhängig davon, was er bei der Eintracht gemacht hat, aber so seit ich ihn als Trainer verfolge, angefangen damals in Rostock, wo er dann, da ist er auch irgendwie aus so einem Impuls rausgegangen, hat damals dann gesagt, ja, das war mein Fehler, das will ich nie mehr machen und hat es danach fast immer wieder gemacht. Er ist dann nach der Meisterschaft in Stuttgart, glaube ich, nach 7 Spielen raus, er ist letzte Saison bei Stuttgart nach 7 Spielen raus, er hat bei uns mitten in der Saison beleidigt, gesagt, er hat keinen Bock mehr wegen den finanziellen Sachen, er hat in Wolfsburg, hat er sich, glaube ich, mit irgendjemandem, haben die ihm irgendeinen Manager dazugestellt, Dieter Hoeneß, weil sie gemerkt haben, der kriegt das alleine nicht auf die Kette, weil er so ein bisschen faul war und diese Gerüchte gibt es schon lange, die gibt es nicht nur bei der Eintracht. Armin Fee ist meiner Meinung nach einer von dieser alten Schule, wie, zu der auch Funkel gehört, wie ich euch erzählt habe, der gesagt hat, ja, da sind wir bei der Trainertagung, da wurde auch schon mal bis 5 Uhr in der Hotelbar gesessen und dann zum nächsten Treffen sind wir alle erst mittags um 12 gekommen. Der gehört dazu. Die Sache ist die, das ist vielleicht damals niemandem aufgefallen, weil alles so gemacht haben. Wenn an einem Spieltag bei Leverkusen die Eintracht spielen und Augenthaler und Funkeln sind die Trainer und die besaufen sich bis morgens um 6 und haben dann überhaupt keinen Plan, was sie machen, dann merkst du das nicht, weil die beide gegeneinander spielen. Kommt aber irgendjemand wie Favre oder Tuchel, die, wo du das Gefühl hast, die sitzen 24 Stunden auf dem Dachboden, dann wird diese Rotweingeneration natürlich verdrängt, weil die dann einfach mehr arbeiten und nur mit ein bisschen Gegrinse und ein bisschen hier und ein bisschen da kommst du einfach nicht mehr weit. Und ich glaube, Armin Fee kriegt diese Quittung, weil, und das will ich jetzt abschließend noch sagen, bei allem, man muss ja auch ein bisschen Luft aus der Nummer rausnehmen. Hier ist keiner gestorben, die Eintracht spielt scheiße, wir können trotzdem noch die Klasse halten, alles normal. Aber was ich vermisse von den Verantwortlichen, was ich sehr stark vermisse, ist wenigstens den Ansatz, eine Erklärung zu finden. Ich meine, wir probieren ihn auch jede Woche irgendwie zu finden, können uns das nicht erklären. Aber von denen würde ich gerne einen haben. Weil ich habe noch nicht gehört von wegen, ja, wir hatten Pech damit, wir hatten Pech, das hat nicht geklappt oder nichts. Es wird immer so, das Einzige, was ich von den Verantwortlichen von Eintracht höre, ist, dass die sich aufregen, dass die anderen sich aufregen. Und mehr kommt von Eintracht nicht. Also, was wollen die denn? Wollen die, dass die Fans eine Reaktion zeigen, die, uns ist es jetzt egal. Macht, was ihr wollt, und wenn ihr es gut macht, dann klatschen wir, und wenn ihr es nicht gut macht, dann finden wir es auch nicht so schlimm. Was wollen die denn? Also, die beschweren sich momentan nur, ja, wie der Meier sagt, ich kenne das Umfeld hier, und der Bruchhagen sagt, wir kennen das alles, ja, super, dass ihr das alles kennt, weil ich kenne es nämlich auch, und damals, als die Eintracht in der Winterpause keinen Verteidiger geholt hat, sind wir auch abgestiegen. Also, das ist auch der Grund, warum es mich vielleicht noch mehr aufregt, weil diese Szenarien hatten wir schon. Wir haben hier eine Mannschaft gehabt, die Skibbe komplett nicht unter Kontrolle gehabt hat, weil Skibbe ähnlich wie Fee auch die Zügel hat schleifen lassen, wo ich beim Training war, da haben Zavelas und Mike Franz sich geprügelt. Und das Einzige, was Skibbe eingefallen ist, ja, dann lauft ihr mal 10 Strafrunden. Wie so ein, weiß ich nicht, wie ein Schüler, der mit seiner Klasse völlig überfordert ist. Zack, wir sind abgestiegen. Was fällt uns ein? Wir holen Christoph Daum. weil Michael Mayer das dem Heribert Bruchhagen vorgeschlagen hat. Jener Michael Mayer, der fast Dortmund in Insolvenz gebracht hat, Köln fast in Insolvenz gebracht hat, von dem lässt ein erfallter, erfahrener Fahrensmann wie Bruchhagen sich einen Trainer aufschwatzen und wir steigen mit dem ab. So, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen sauer und sorry, ich habe jetzt lange geredet. Hör jetzt auch
die auf, Alex wollte
aber
was
ich
sagen.
Will einfach ja. nur hören, was die Verantwortlichen dazu zu sagen haben.
Aber genau das ist halt die Situation, vor der ich jetzt wieder Angst habe. Bei mir schwebt auch die ganze Zeit Daumen im Kopf rum, wenn ich jetzt wieder höre, dass wir nach einer halben Saison auf den Trainer rumschimpfen und sagen, es soll sofort ausgetauscht werden. Mit fast dem identischen Kader hat letztes Jahr Schaafs nicht geschafft, so eine Ruhe in die Mannschaft zu bringen, dass wir ein Auswärtsspiel wenigstens mal mit einem 0-0 nach Hause fahren. Wir haben uns auswärts jedes Spiel abschlachten lassen und waren dann aber in der Lage, zu Hause die Uhr einfach umdrehen und Tore zu schießen. Da hat es auch keiner geschafft, die Mannschaft zu erreichen. Und jetzt wollen wir wieder nach einem halben Jahr, weil wir glauben, dass fast die gleiche Mannschaft mit ein paar Ergänzungen auch wieder nicht erreicht werden kann, den nächsten Trainer holen. Also ein Favre zum Beispiel ist mit Sicherheit auch niemand, der jetzt geholt werden kann und der die Truppe so motiviert, dass die bis in die Haarspitzen Adrenalin haben und rausgehen und auf dem Platz fighten. Das ist
aber
er ja auch.
Aber der kann denen aber ein System geben, wo sie wieder Selbstvertrauen kriegen können, weil sie da gar nicht so viel selber denken müssen.
Ey, ganz ehrlich, wenn so ein Favre kommt und im Alex Meyer eine halbe Stunde an der Taktiktafel versucht,
der wird den
zu erklären,
Alex
Meyer
gar nicht aufstellen.
Richtig, wo der
das
hinzulaufen hat, der rafft das doch überhaupt.
Der Favre würde den Meyer gar nicht aufstellen.
So ist es, ja.
Und das ist wirklich so, ja. Und wie so viele andere auch. Also, ja. Der Fakt ist hier, dass hier ein Problem auch im hierarchischen Bereich besteht. Meyer hat einen Vertrag bekommen, das ist alles gut und schön. Ich will gar nicht hier zu viel über Meyer sprechen, aber hier muss strukturell umgebaut werden. Und es ist mir auch kackegal, welcher Trainer das macht. Aber Fakt ist, dass Fehl Woche für Woche seine offensichtliche Unkenntnis dieser Lage präsentiert, seine offensichtliche Unfähigkeit, Dinge umzustoßen. Und dann kann ich bin ja nicht der Vorgesetzte. Ich bin nicht derjenige. Mich hat hier keiner als Scout engagiert. Ich muss nicht die Lösung finden. Ich muss nicht die Trainer finden. Trotz der Tatsache, dass mir halt...
Wir kriegen auch nicht so viel Geld.
Nee, wir bekommen hier für den ganzen Quatsch bekommen wir hier kein Geld. Ich muss die Lösung finden.
Ja, wir müssen aber auch nicht mit den Konsequenzen leben von dem, was wir hier babbeln. Also ich kann mich hier auch jede Woche hinstellen und Alex Meyer runterreden. Ich muss aber nicht mich vor irgendeinem rechtfertigen, wenn er auf einmal wieder 5 Tore geschossen hat, außer vor euch Nasen, die mich dann wieder 3 Wochen lang auslachen.
Zu Recht. Das ist richtig.
Ja, aber das ist doch der Unterschied. Aber das heißt ja, aber wenn du es so dann runterbrichst, dann dürften wir eigentlich gar nichts mehr sagen. Also ja, genau. Ich kann vielleicht hier irgendwo einen Oberrat geben.
Wir sollten diesen Gast jetzt einstellen.
Ich wollte gerade sagen, wir hören jetzt einfach auf zu reden. Reden wir noch über Sachen, mit denen wir uns auskennen. Also reden
Nein,
über
Fakt ist, es ist natürlich einfach nur eine Mischung. Es ist eine Mischung natürlich aus Einstellung, aber halt auch dem taktischen Ich sage es jetzt verbinde ich beides und sage das taktische Einfühlsvermögen des Trainers. Denn es ist doch im Endeffekt so. Ich glaube, dass hier nur gewisse Stellschrauben zu drehen sind. Ich würde durchaus Parallelen ziehen, auch wenn es ein anderes Niveau ist bei Gladbach.
Ja,
bei Gladbach
kam
Schubert und hat ein paar Sachen einfach auch emotionaler Hinsicht verändert und dann läuft es. Und ich glaube, dass die Eintracht, trotz der Tatsache, dass es generell für Bundesligisten schwierig ist, mit Drucksituationen mittlerweile umzugehen, davon gehe ich einfach aus. Denn wenn die Drucksituationen, die in den oberen Tabellenplätzen Drucksituationen haben, dann ist es nur zwar Erfolg oder halt kein Erfolg, aber nicht Abstieg. Abstieg ist immer noch das Dramatischste, was in der Bundesliga-Geschäft passieren kann. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Denn es ist auch so, dass dann Fan-Emotionen nochmal ganz anders zu handhaben sind, als ob wir jetzt Meister geworden sind oder nicht. Ja, also da sind immer noch Welten dazwischen. Und bei der Eintracht ist immer diese Gefahr vorhanden, dass es halt nach unten gehen kann. Und dann da ist es natürlich anders mit umzugehen. Deswegen ist es natürlich jetzt wichtig, einen Trainer zu suchen, der diese Mannschaft auch emotional abholt und aber auch das taktische Vermögen beweist, hey, und wenn wir nur mauern, und eine Funkel-Doppel-6 wieder installieren und sonst irgendwie was machen, keine Ahnung, 3-6er oder so, aber es muss Sicherheit her und Sicherheit passiert nur dadurch, dass du als Mannschaft geschlossen bist und auch die Ergebnisse, sei es 0-0, 0-0, 0-0 einfährst, aber einfach mal ein bisschen mehr Sicherheit in diesen Laden reinbekommst, weil das, was wir momentan sehen, trägt halt dazu bei, dass es nur noch schlimmer wird.
Das sehe ich sehr ähnlich, Marvin, wie du. Insbesondere mit dem, dass wir Sicherheit bekommen müssen. Basti, du hast das auch schon angesprochen. Ich finde, was hier komplett fehlt in den Spielen, sind Automatismen. Und zwar ein bisschen weitergehend, als ich spiele einen Ball hin und her am eigenen 16 Meter. Wer das hier, das scheint hier mittlerweile der eingeübteste Automatismus von Fee zu sein, den ich gesehen habe jetzt. Aber das kann eigentlich nicht sein. Nur Automatismen bringen dir eigentlich in diesem modernen Fußball noch so ein bisschen Sicherheit und so weiter. Dann brauchst du noch jemanden auch mal mit einem guten Auge, der sieht, oh, da läuft gerade, jetzt funktioniert das und der das dann einleitet. Aber diese Automatismen gehören zum Grundrepertoire von jedem Spieler, von jedem Bundesligaspieler und müssen eigentlich, beziehungsweise von jedem Bundesliga-Trainer, und die Spieler müssen es eigentlich nur ihren Fähigkeiten entsprechend abrufen.
Ja.
Und da muss ich wirklich sagen, das fehlt hier komplett. Und dementsprechend, ich bleibe auch bei dem, was du jetzt gesagt hast, Marvin, wir brauchen eigentlich einen Trainer, der das umsetzen kann mit dem Kader. Und meiner Meinung nach ist Fee leider da momentan auf jeden Fall nicht zu gebrauchen.
Genau, denn was wir momentan sehen, und das hat Ingo Dustewitz heute in der FR wunderbar gut beschrieben, ja, das hat der
BWL. Also was ist denn jetzt hier los? Jetzt berufen wir uns auf Ingo Dustewitz oder
tut
was?
Tut mir leid, aber...
Ja, du hast lange
Wie lange war ich denn weg?
Tut mir leid, aber das war sehr gut. Das, was er geschrieben hat, das hat Bebe übrigens auch nochmal in einem absolut herausragenden Blogbeitrag auch, sag ich mal, retweetet, hat es auch zusammengefasst. Aber es ist im Endeffekt so. Die Mannschaft hat im Endeffekt nichts, worauf sie sich zurückziehen kann. Ja, und es ist alles konzeptlos und hilflos und du weißt gar nicht, wie das läuft. Und du merkst, das Spiel ist in den letzten Wochen einfach schon statisch und behäbig gewesen. Also lest euch den Artikel mal durch. Es ist einfach richtig und es ist wahr, was da stimmt. Und wir müssen halt jetzt sehen, beziehungsweise die Eintracht muss sehen, dass sie dafür Lösungen findet. Denn es ist einfach das einfachste Handwerk, was momentan im Fußball bei der Eintracht selbst nicht funktioniert.
Ja, aber ich glaube, dafür haben wir die Verantwortlichen nicht. Weil man muss auch mal echt überlegen, ich will auch nicht überkritisch jetzt sein hier, aber wen hat Bruchhagen denn geholt? Also wen hat er in seiner Amtszeit geholt? Der hat Funkel geholt, Fee geholt und Schaf geholt und Skibbe geholt. Und
Bruno Hübner nicht zu vergessen.
Ja, die Sache ist aber, ja, Bruno Hübner wurde ihm ja mehr oder weniger aufgezwungen, weil er abgestiegen ist. Also das hat er, glaube ich, auch nicht mit dem Grinsen gemacht. Aber das sind doch Trainertypen. Das sind Trainertypen, von denen ich, also von Skibbe und Fee weiß man, dass sie nicht unbedingt die aller fleißigsten sind. Und Funkel und Schaf sind auch eher so... Ja, ich kann es ganz schwer beschreiben, aber das sind halt auch als einfache Gestalten. Also, das ist dieser Stollenschuhgeruch, den der Bruchhagen auch haben will. Aus der Zeit kommt der auch selber. Aber damit kommst du aus der Nummer nicht raus. Also du kannst natürlich dann hier das auf hohem Niveau verwalten. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, die Eintracht ist auch als Fußballverein trotzdem ein guter Standort. Wir haben immer viele Fans, und selbst wenn wir absteigen, haben wir mindestens 30.000 ungefähr, würde ich mal behaupten. Da ist natürlich klar, dass da auch Geld zur Verfügung ist teilweise, auch wenn er immer wieder sagt, ja, das wäre alles so schlimm. Aber man darf die Eintracht auch nicht kleiner machen, als sie ist. Also es ist nicht so, dass wir ein kleiner Verein sind, den der Bruchhagen jetzt hier irgendwie hochgezogen hat, sondern er hat hier einfach Ruhe reingebracht, nachdem hier riesige Chaoten waren. Ja. Also das ist ja auch, und ja, wie ich es schon gesagt habe, na klar kann es auch nach hinten losgehen. Es kann auch sein, wenn der Bruchhagen jetzt im Sommer geht, dass das alles noch viel schlimmer wird. Gerade wenn ich höre, wie dass Axel Hellmann plötzlich sein Kostüm auszieht und sein wahres Gesicht
zeigt.
Ja,
ja,
und ja, keine Ahnung, was dann passiert. Aber im Endeffekt sehen wir was. Na, ich vergleiche das so ein bisschen mit dem HSV. Man sieht ja, was passiert, wenn Chaos ist. Die sind... obwohl die Eintracht jetzt irgendwie, keine Ahnung, eigentlich dem HSV 2 Jahre voraus sein müsste, sind wir denen auch kein Stück enteignet.
Das ist genau das ist doch das Frustrierende. Und das ist ja. Das perfekte Beispiel. Ja. Und das ist das massivst Frustrierende, was dir eigentlich als Eintracht-Fan momentan auffällt.
Aber was ist denn da euer Richtzeug? Also, dass der HSV gerade mal in der Tabelle vor uns steht und die letzten 3 Jahre Relegation gespielt hat?
Ja.
Und, weil er gerade vor uns steht, sind wir nicht an ihm vorbeigezogen?
Ja, also ich finde schon finanziell und spielerisch finde ich es nicht. Also ich finde nicht, dass der HSV war ja richtig am Arsch 2 Jahre lang. Und die sind auch immer noch am Arsch und die leiden auch noch immer unter dem Scheiß, der da gemacht wurde. Und die haben auch finanzielle Probleme und alles Mögliche. Nur gehe ich davon aus, dass wenn ich mich auf der anderen Seite, wenn ich mich linear und strebsam in die Zukunft bewege, wie das angeblich hier passieren soll, dann müssten wir denen ja enteilt sein. Also zumindest, dass ich denke... Aber ich habe trotzdem, ist der HSV trotzdem noch ein Verein, wo ich sagen würde, wenn es einen Spieler gibt, der geht dann trotzdem eher zum HSV als zur Eintracht. Immer noch. Weil er A weiß, dass es hier nicht viel zu verdienen gibt und B, weil irgendwie der HSV trotzdem, aus meinem Gefühl, das ist nur mein Gefühl, trotzdem immer noch so ein bisschen höher anzusiedeln ist. Und ich glaube zum Beispiel, der HSV holt dann halt auch mal einen Spieler für 6 oder 7 Millionen Euro. Das machen die auch. Es machen, oder die verkaufen auch mal einen Spieler. Die verkaufen auch mal hier einen für, was weiß ich was, Çalhanoğlu holen die sich und verkaufen den für teuer Geld und sonst irgendwas. Auch wenn da Stümper am Werk sind und ich will mit dem HSV auch nicht tauschen, was da in dem ganzen Aufsichtsräten ist, das will ich auch nicht haben. Aber ich sag nur von der Entwicklung her, wann hat die Eintracht denn vor, oder was hat die Eintracht überhaupt vor? Vielleicht sollten wir so anfangen.
Ja, das ist genau der Punkt.
Dann können wir reden, weil wenn die Eintracht mir sagt, okay, wir wollen die ganzen Jahre auf einem Niveau mit Mainz bleiben, dann ist es so, dann schaffen wir das auch, weil so ein bisschen Ausschwenkung nach oben und unten gibt's immer. Aber ja, von meinem Verständnis her ist die Eintracht trotzdem ein größerer Feind als Mainz. Die Eintracht ist aus meinem Verständnis größer als Hannover auch. Die sollten auch größer als Augsburg sein. Und die Eintracht könnte ein Verein sein, der gerade bei Manchester City 1-1 spielt.
Also Alex, was mich einfach aufregt, ist die dauerhafte Konzeptionslosigkeit der Eintracht. Das ist trotz der Tatsache, dass wir von dem, was eigentlich verfügbar sein sollte, nichts umgesetzt wird. Also was mich wirklich stört, und das ist seit vielen Jahren der Fall und es tritt auch jetzt wieder zutage, deswegen das konkrete Beispiel mit dem HSV, die über viele Jahre auch total kopflos waren, aber jetzt aktuell einfach doch wieder besser stehen und auch ein besseres Spiel machen. Das ist ja genau das, was du auf dem Platz siehst. Aber und für mich ist es momentan einfach so, dass die Eintracht überhaupt kein Konzept hat. Überhaupt, und du weißt ja gar nicht, wohin es läuft. Weil überhaupt nichts klar. Selbst noch nicht mal die Nachfolge von Bruchhagen ist klar. Sondern nicht mal das.
Weiß ich nicht, ob die nicht klar ist oder ob wir es nicht wissen.
Ja, aber also das kann man ja kommunizieren.
Ich hoffe mal, dass sie noch nicht klar ist, weil auf Horst Held habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock.
Ja, okay, das meinte ich ja, das kann auch schlimmer werden.
So, aber wenn wir nochmal HSV bleiben, die hatten doch mit den gleichen Problemen zu kämpfen, nur die haben ihre Probleme viel mehr Millionen gewidmet wie wir. Guck mal, wie viele Spieler der HSV geholt hat, die wirklich auf einem Top-Niveau waren, die in der Mannschaft auf einmal untergegangen sind. In Valon Barami, dich mit Kusshand genommen. Was hat denn der für eine Rolle beim HSV gespielt?
Ja, aber Alex, ganz
auch ein Louis Holt.
Ja, aber ich hab ja nicht gesagt, dass ich wieder HSV werden will. Ich habe nur gesagt, normalerweise hätten wir in der Lage sein müssen, diese Schwäche vom HSV auszunutzen und zumindest ein bisschen dem zu enteilen. Also,
aber Alex, nochmal ganz kurz. Milchmädchenrechnung. Wer ist abgestiegen und hat 30 Millionen allein für den Verlust der Erstliga-Zugehörigkeit
so bezahlt? Das waren wir. Das ist ja genau der Punkt. Da kannst du auf 10 Holtbys von bezahlen. Also,
weißt du, und das ist genau der Punkt, was uns reingeritten hat. Und die haben mit Glück und dumm, ich weiß nicht, wie man das bezeichnen kann, weil das war ja kein Können, aber die haben es irgendwie geschafft, die Klasse zu halten und haben halt diese Einbußen jetzt nicht.
Ich weiß nicht, was, also wenn man die Rechnung tatsächlich mal aufmacht, was die in den letzten Jahren an Millionen rausgehauen. Wie viele Spieler da gekommen und gegangen sind, wie viele Trainer da gekommen und gegangen sind. Mhm. Und die haben ja nicht wie wir in der Winterpause mal einen vereinslosen Spieler vom Arbeitsamt weggeholt, sondern die haben ja richtig in die Tasche gegriffen. Mhm. Ne? Auch so Spieler wie René Adler. Das war mal ein Nationalborwart, der eigentlich sogar vor Manuel Neuer die Nummer 1 war. Noch nicht mal der war mehr in der Lage, seinen Stammplatz zu verteidigen und wurde von einem Jaroslav Drobny verdrängt. Also da ist ja jeder Spieler hingekommen und war auf einmal nur noch ein Schatten seiner selbst. Mhm. Und ich weiß nicht, ob da unterm Strich nicht mehr drauf gegangen ist, wie einfach mal zu sagen, komm auf, zweite Liga, ein Jahr lang, wir fangen nochmal neu an, die ganzen teuren Spieler gehen jetzt mal weg. Ein Raphael van der Vaart wäre dann sowieso von der Bildfläche verschwunden gewesen und man hätte den Reinigungsprozess einfach mal so durchzogen, wären die billiger dabei gewesen, wie mit der Kacke, die sie gemacht haben. Und ich finde, wir haben dem HSV, auch wenn er momentan in der Tabelle vor uns steht, noch einiges voraus, gerade was Ordnung angeht.
Ja klar, aber das meinst du ja, aber wo ist unser Benefit davon? Also wo ist so
der also momentan ist kein Benefit da, aber ich bin letztes Jahr nicht mit einem 1-1 wirklich drin geblieben und musste mich vor Gott und der Welt dissen lassen, dass ich in der ersten Liga nicht buchen habe. Klar war das keine geile Saison letztes Jahr. Also ich bin froh gewesen, als Schaf endlich weg war, weil diese Auswärtsspiele, die gingen mir mehr als auf den Sack. Aber ich habe eine bessere Saison hinter mir wie jeder HSV-Fan und das im zweiten oder dritten Jahr nach Gang. Nur weil es gerade mal ein bisschen anders aussieht, glaube ich nicht, dass die weit vorne.
Also ich glaube, im ersten Jahr, als sie in der Relegation waren, würde ich dir recht geben. Bei der zweiten Relegation, als sie dann gegen Karlsruhe gewonnen haben, würde ich dem irgendwo widersprechen, denn ich kann mir schon vorstellen, dass genau das ein Punkt war, der das ins Positive bewegt hat. Ja? Aber das nur dazu. Ich kann dir auf jeden Fall nachvollziehen, was du meinst. Ich glaube auch, dass da wahrscheinlich noch mehr Geld verbrannt wurde als mit einem Abstieg. Das ist ein Punkt, da lasse ich mich drauf ein, da hast du vollkommen recht. Die hatten halt das Glück, dass sie irgendwelche Geldgeber noch hatten, genau, die das irgendwie abgefedert haben. Aber für mich ist es, ich muss da mit Basti ehrlich gesagt zustimmen, ich sehe nicht, dass die Eintracht vor dem vom HSV ist so aktuell. Und das finde ich halt dramatisch. Ich finde es schön, dass du das anders siehst, Alex. Ich hoffe, es zeigt sich auch in den nächsten Spieleakquisitionen. Ich erinnere an Joltan Stieber, ich glaube, da war die Eintracht auch mal drin. Ah. Der schafft es zwar jetzt beim HSV nicht, aber da sahen wir auch schlecht aus.
Und es gab noch den
Nikolai Müller ebenso. Also leider ist dein Gefühl vielleicht nicht das, was die Bundesliga bestätigt.
Also da hast du recht. Bei mir ist bei jedem Transfer ist es mir ein Rätsel, wie ein Bundesligaspieler zum HSV gegangen ist. Mhm. Was da in den Verträgen drinstehen muss, keine Ahnung, ob die jede Woche eine neue Nutte bekommen oder irgendwas, ist mir ein Rätsel.
Die verdienen einfach viel Geld da. Die verdienen mhm. viel Geld. Die haben selbst diesen Luis Holtby, haben die, glaube ich, irgendwie über 3 Millionen Euro in den Vertrag reingeschrieben.
An dem die Eintracht ja auch mal dran war, ne? Also,
ja.
Das sind ja auch alles Spieler gewesen. Und Wallon Baran ist für mich das Paradebeispiel von einem Transfer, den ich nicht verstanden habe.
Ja,
also warum der zum HSV damals gegangen ist und ich glaube für gar nicht viel Geld, da sind 2 oder 3 Millionen über den Tisch gegangen, obwohl er einen Marktwert hatte von 10.
Richtig.
Das ja, wie gesagt, ich glaube, es soll ja nicht so rüberkommen, dass ich sage, beim HSV wird gut gearbeitet. Im Gegenteil, also beim HSV wird noch schlechter gearbeitet als bei uns, weil die haben ja auch, wie du es gesagt hast, sind zwar nicht abgestiegen, aber die haben so viel Geld rausgehauen und da war jetzt jahrelang Chaos und jeder Spieler, der irgendwo ist, der zum HSV geht, wird irgendwie gefühlt schlechter. Und das, ich will es ja gar nicht. Was ich genau, nur sagen,
ich raff halt nicht, warum sie da hingehen. Ne?
Also das ist ja, für mich halt unverständlich und nicht nachvollziehbar. Was ich nur sagen will, unsere Politik, die ein bisschen gegenläufig ist zu dem, die bringt uns aber auch nicht weiter. Also das ist das, was ich meine. Fußball ist im Endeffekt dann trotzdem noch ein Tagesgeschäft. Und was Bruchhagen immer sagt, es wird sich auf lange Sicht auszahlen, dass wir seriös wirtschaften. Und diese Aussage, die stimmt im normalen Leben wahrscheinlich. Aber ich weiß nicht, ob die in der Bundesliga stimmt, ehrlich gesagt.
Ich glaube, das
weil
ist einfach nur abhängig.
Weil die Hertha ist jetzt Vierter. Die Hertha hat Michael Preetz als Manager. Die haben was weiß ich was. Und trotzdem ist es so, dass ich das Gefühl habe, und ja, es tut mir leid, ich sage es auch jede Woche, Gladbach hat gerade das 2-1 bei Man City gemacht. Und nochmal, vor 5 Jahren waren die genauso am Arsch wie wir. Und das bestätigt aber meine Vermutung und meine These, dass wenn man strukturiert, konzentriert und ein bisschen innovativ arbeitet, dass es möglich ist. Weil Gladbach hat auch keinen Mäzen gehabt und die haben auch kein
nee, aber die haben gehabt. Ziele gehabt und die haben wir halt nicht.
Ja, das, wenn unser Ziel haben die Personen gehabt, die das aber auch strukturiert umsetzen. Eben
genau, aber unser Ziel ist einfach seit Jahren, seit Bruchhagen da ist, das Reden der zementierten Bundesliga und wir wollen einen sicheren Platz im Mittelfeld haben.
Das ist richtig.
Wenn unser Ziel einfach immer Platz 12 ist, dann werden wir mit Glück irgendwann mal die 11 erreichen, aber mit einer viel größeren Wahrscheinlichkeit viel öfter die 14 und die 15, weil dass du dein Ziel erreichst, ist ja eher eine Ausnahme.
Ja.
Weil es kommt halt immer darauf an, wo du deine Latte hinlegst. Und wenn du deine Latte einfach mal ein bisschen höher legst, merkst du...
Gott sei Dank hast du das gesagt. Bei uns waren wir...
Hattest du nicht eben gesagt, wir reden jetzt nur noch über Dinge, von denen wir was verstehen?
Ja, deswegen habe ich ja jetzt, deswegen bin ich ja eingeschritten.
Wenn du deine Messlatte einfach ein bisschen weiter höher ansetzt, merkst du vielleicht auf einmal, dass du auch da drüber springen kannst.
Ja,
das ist doch das, was ich meine. Und das ist ja, also das ja, ist ja, ich glaube, wir sind uns im Grunde genommen einig. Also,
natürlich, wir reden doch die ganze Zeit.
Sollte nicht so rüberkommen, dass der Marvin nicht ein HSV-Trikot zu Hause sitzt.
Wir reden ja auch die ganze Zeit darum, und das ist genau das, was ich ja vorhin auch schon erwähnt habe. Konzept ist ja im Endeffekt deckungsgleich mit dem Begriff, was hier Alex eben verwendet hat. Und das nennt sich Ziele. So, und wir haben diese Ziele im Endeffekt nicht. Es wird uns ja auch nicht gesagt, aber ja, irgendwie so klasse drinbleiben und so. Und dann kann halt nichts Großartiges draus entstehen. Ich will noch mal ganz kurz ein bisschen wieder zurückkommen. Wir haben uns ja jetzt wieder in Grundsatzdiskussionen verstrickt. Fakt ist ja, dass wir halt jetzt...
Wir reden über Darmstadt, ne?
Ja, genau. Ich meine,
die
Sache ist ja die, es gibt ja jetzt auch nicht, weißt du, wir können das Spiel gegen Darmstadt jetzt einzeln durchgehen, können natürlich auch sagen, dass da viel, und das muss man auch mal ganz klar so festhalten, ich denke, dass ganz klar mies auch von Darmstädter Seite gearbeitet wurde, die haben gefühlt eigentlich zu 40% nur auf dem Boden gelegen, ja, das sind auch so Dinge, aber den Schuh muss sich halt trotzdem die Eintracht anziehen, denn das war in den ganzen Bundesligaspielen kein Stück anders und wir haben trotz tollem Scouting und trotz Videobearbeitung von einem guten jungen Herr Daum es nicht gebacken bekommen, diese Dinge hier irgendwie ganz präsent für die Spieler zu machen und dementsprechend konnten wir es nicht ausstellen. Also da liegt der Fehler, da weiß ich nicht, wo er liegt, aber dann doch eher bei der Eintracht, würde ich schon sagen. Ne? Aber ansonsten von spielerischer Seite gibt es ja nicht so viel vom Spiel zu sagen. Oder habt ihr noch Punkte, die ihr vom Spiel heraus genau besprechen wollen würdet?
Welches Spiel jetzt nochmal genau?
Ich weigere die Aussage.
Ich ärgere mich nur, dass ich nicht, ey, weil dieses Spiel hatte das ja written all over it. Man hätte einfach ins Wettbüro spazieren müssen. 0-1 Zulu, das war so klar.
Ja. Ja.
Und da hätte man wenigstens, das habe ich diesmal verpasst irgendwie, also naja.
Hey, das Problem dabei ist, dass ich ja so ein vollkommener Idiot bin. Hättest du mich vor dem Spiel gefragt, ob ich Geld auf den Sieg von der Eintracht setze, ich hätte dir ein Fuffi gegeben. Du hättest alles mir aus der Tasche ablabern können.
Scheiße.
So sicher war ich auf den Sieg, dass mich meine Eintracht nicht enttäuschen wird.
Und na, dafür haben wir den Glühwein-Typ abgezockt, indem er mir mein doppeltes Pfand zurückgegeben hat.
Ja, stimmt. Ich bin noch nie im Laufschritt von einem Glühweinstand weg.
Soll ich sagen, okay, ciao.
Und es wäre nicht der erste Profi gewesen, den die Alex dieses Jahr verzockt hat.
Das ist in der Tat richtig.
Es sind so kleine Dinge, die dann das doch diesen ganzen Tag einen Tick besser machen. Ne?
Und ja. Jetzt kommt er noch nicht mal mehr zur Winterpause, wo wir beim Thema Jung waren gerade, ne?
Nee, Jung kommt nicht. Nee, das können wir vergessen. Also Jung hat sich, glaube ich, einigermaßen dort etabliert. Da müssen wir in seinen Transfers müssen wir sowieso sehen, wo wir bleiben. Weil ich jetzt noch mal ganz kurz, ich reiß immer wieder der Zug zu diesem Spiel. Ja, das muss man vielleicht doch noch irgendwo ein bisschen verarbeiten. Ich muss sagen, was ich ganz gut fand, war, dass die Spieler danach zumindest in Teilen zu den Fans gegangen sind.
Ja, fand ich auch gut, dass sie sich gestellt haben. Und ich fand auch, der Schedera hat es auch gut, der hat auch gut ein bisschen den Druck aus dem Kessel genommen, der dann natürlich wieder medial über uns hereingebrochen ist. Weil es wurde ja von dunklen Szenen und Platzsturm geredet. Ich weiß nicht,
gespenstischen Szenen.
Also ich muss ganz ehrlich sagen, also was ich habe es alles nicht so mitgekriegt, jetzt im Einzelnen, aber also ich habe so mit, also was mir da erzählt wurde danach, war auch so, dass die Ultras selber diejenigen quasi, denen eine gebatscht haben, die aufs Feld rennen wollten, weil die genau das nicht wollten.
Also, weißt du? Also es war tatsächlich so, ich bin nach dem Spiel runter in den Block gegangen, was müssten das sein? 1? Also direkt quasi der erste Sitzblock neben dem Stehblock Richtung Haupttribüne. Ja. Und von da konnte man es eigentlich relativ gut beobachten. Also es war tatsächlich ein Typ, der auf die Fresse bekommen hat, der auf den Platz wollte, und was die Ultras halt wollten, war über den Zaun klettern, ja, mit der Mannschaft reden, ja, aber es sollte auf keinen Fall jemanden Platz stürmen. Genau. Sondern liest du am nächsten Tag in der Zeitung, irre Ultras, jetzt verprügeln sie sich gegenseitig. Alter, wenn ich so eine Scheiße dann lese, ne?
Das zeigt aber auch wieder, wie sehr man versucht, so eine Situation auszunutzen und wie wenig man sich die Materialien, die man zur Verfügung hat, anguckt, weil im selben Beitrag wurde ein YouTube-Video verlinkt, was von der Gegentribüne aus gemacht wurde, wo du siehst, wo 5 Leute auf den Platz laufen, dann kommt die Ansage von der Polizei über die Stadionlautsprecher, bitte verlassen Sie sofort den Platz, und die 5 Leute drehen instant um, zucken mit den Schultern, denken sie so, oh ja, okay, gut, und laufen wieder zurück. Das ist dann der Platzsturm?
Ja, also die Sache ist...
Ich glaube, es ging auch eher um die brennenden Fahnen. Das war wahrscheinlich das, was in den Medien... Wo die, ja, aber du hast, wie es gesagt hast,
aber
die
Medien haben denn, doch... Wer hat es denn vor dem Spiel gesagt? Einer von euch hatte doch noch auf dem Weihnachtsmarkt gesagt, naja, eigentlich ist es so ein Spiel, wo die Medien wollen, dass was passiert, dass das, was sie heraufbeschworen haben, tatsächlich auch eintritt. Weil unterm Strich, die Fahnen verbrennen ist kacke. Die Bengalos im eigenen Block zu zünden war jetzt auch nicht besonders geil. Mit den Spielern diskutieren ist das eine, warum er dafür seine Kapuze ins Gesicht ziehen muss und eine Mütze mit Schlitzen in den Augen. Das weiß ich auch nicht. Also, das ist halt auch einfach total behindert. Die Fahnen, die von Darmstadt verbrannt wurden, die waren, keine Ahnung, die haben seit 20 Jahren in keinem Stadion mehr gehangen. Ich weiß nicht, wo sie die ausgegraben haben. Also hätten sie ja wenigstens vorher die noch irgendwo geklaut oder so, dann wäre es ja
cool gewesen.
Keine Ahnung, da könnte ich es wenigstens noch halbwegs nachvollziehen. Ja, aber Fahnen aus dem Keller zu holen und zu sagen, ey, warte mal, mein Opa war Darmstadt-Fan, der hat noch eine Fahne von damals gemalt, lass die mal im Block verbrennen. Was, Leute, wo sind wir denn?
Also ich muss sagen, ich habe ehrlich gesagt ein relativ großes Problem damit, Dinge zu verbrennen. Das finde ich, finde ich insgesamt einfach total schwachsinnig. Sowas muss nicht sein. Muss aber auch sagen, was mich am meisten irgendwie geärgert hat, waren diese, was weiß ich, bestimmt wieder 16-jährigen Halbstarken, die mit so einer Maske dann da runterkommen und sich dann irgendwie jetzt hier meinen, sie werden jetzt mit hier Testosteron jetzt geschwängert, dann da runterlaufen und hier einen Molly machen. Das hat mich an eine Szene erinnert, die der Basti davor dann irgendwie gemeint hat, so es gibt dann halt auch immer total viele Leute, die dann so, was willst du? Und wenn dann einer zurück sagt, was willst du, dann geht der andere dann halt weg, weißt du? Also das ist so total das typisch, war das, ja. Ach so, sehr fair, ja, genau. Also ich habe echt das Gefühl, also das fand ich einfach lächerlich, also mit Masken. Wenn du mit den Spielern redest, ich muss sagen, ich fand das von den Spielern eine krasse Aktion, dass die da hingegangen sind, sich dem gestellt haben, nachdem sie es ja über 90 Minuten auf dem Platz nicht gepackt haben, sich spielerisch dem Ganzen zu stellen. War es wenigstens so, fand ich okay, dass sie da das Gespräch gesucht haben. Aber dann muss, als Fan, wenn ich da hingehe und mir überhaupt rausnehme, mit Spielern zu sprechen, ganz ehrlich, wer seid ihr? Jetzt mal bei allem Respekt, ne? Weil wenn der 16-jährige Hoshi irgendeine Scheiße labert, dass ich mir das als Spieler anhören muss, na gut, okay. Aber dann muss ich wenigstens auch die Eier haben und diese verfickte Kappe abziehen, ja, und Auge in Auge mit diesen Leuten reden, mit den Spielern reden und nicht mit meiner scheiß Kappe hier meinen, ich wäre hier der Prinz von Dottinghaus. Total beschissen. Also das muss ich sagen, finde ich saulächerlich. Und das ist halt das schlechte Bild. Das natürlich, die mediale Berichterstattung zum Teil Dinge aufgegriffen hat, die irgendwo weltfremd sind oder die vielleicht Dinge überdramatisiert haben, ist klar, in Anbetracht der Tatsache, wie es im Vorfeld gelaufen ist. Ne? Dass man sagen muss, ich kann es nicht allumfassend beurteilen, aber ist ja nicht hundertprozentig total viel passiert. Ne?
Ja, aber deswegen verstehe ich aber die Aussage nicht, weil ich habe irgendwo gelesen, dass der Hellmann wieder gesagt hat, mein neuer Freund, dass er, ja, hier wurde eine rote Linie überschritten, wo ich mir gedacht habe, wenn man das jetzt so im Vergleich zieht, was die Eintracht-Fans in der Vergangenheit abgezogen haben, dann war das überhaupt noch nicht mal eine weiße Linie.
Ich wollte gerade sagen, das ist noch nicht mal annähernd orange gewesen. Also
für unsere Verhältnisse war das, was jetzt, das soll jetzt nichts beschönigen, aber wenn Hellmann jetzt erst eine rote Linie überschritten sieht, dann frage ich mich, wo er in der Vergangenheit hingeschaut hat. Wenn wir, keine Ahnung, richtig krasse Nummern waren, wo in Leverkusen so die Scheiße passiert ist, wo echte Raketen aufs Feld geflogen sind während dem Spiel. Und also,
ja, aber da siehst du halt auch wieder so ein bisschen die Uneinigkeit, die im gesamten... Ja, Peter Fischer kommt erstmal und sagt, mit den Jungs, ne, ist alles nicht so schlimm.
Was ja auch der eine, nicht der in Ordnung
hat,
ist, muss
man sagen. Genau, nee, der eine hat, glaube ich, sein Feuerzeug fallen lassen.
Der Vereinsverantwortliche, der kann doch sowas nicht sagen.
Genau, dann kommt aber der Hellmann. Dann kommt der Hellmann und sagt, ja, hier rote Linie überschritten, ne? Also, da ist doch überhaupt keine Einigkeit. Heribert Bruchhagen, der hat das Ganze als einziger halbwegs diplomatisch formuliert. Der hat halt gesagt, das sind halt Szenen, wirft jetzt wieder kein gutes Bild auf uns. Also, er hat niemandem einen Vorwurf gemacht, hat nicht klar Stellung dazu bezogen, sondern einfach gesagt, ist halt scheiße, was da jetzt wieder für ein Bild auf uns geworfen wird. Ja. Den Schuh, den langweilig dich.
Nein, eigentlich nicht. Aber am Endeffekt ist es doch so, dass Bruchhagen auch so, manchmal die Angela Merkel der Eintracht ist so, weißt du, auch nicht immer klar Stellung beziehen, sondern einfach so diplomatisch, weißt du? Das ist, ich weiß, was du sagen willst. Red ruhig weiter.
Ey gut, es haben halt zwei Leute klar Stellung bezogen, ne? Also ja, der eine in die eine Richtung und der andere in die andere Richtung, war halt auch Bullshit. Aber da überlege ich mir doch vorher einfach mal, wie meine Meinung zu dem Thema ist.
Ja, aber was mich auch ein bisschen stört, ist, dass die Verantwortlichen das aber auch, ich habe manchmal das Gefühl gehabt, nach dem Spiel, die haben den Ball auch gerne aufgenommen, weil dann musst du ja weniger über sportliche Sachen gesprochen
werden.
Das
ist genau doch der Punkt.
Oh, da hat eine Fahne gebrannt. Ach, dann braucht man nicht darüber sprechen, ob jemand scheiß Spieler gekauft hat, ob jemand eine scheiß Aufstellung macht, ob die Eintracht vielleicht absteigt, was mit dem Trainer ist, was der Bruchhagen im letzten Jahr seiner Amtszeit ist und was man sonst irgendwie für Fragen stellen kann. Wenn die Eintracht jetzt absteigt, dann können wir aber unter Bruchhagen seine Amtszeit einen Strich machen, so von wegen, ja, wir sind zwar schuldenfrei, aber wir sind eigentlich wieder auf,
richtig.
Gehe nicht über los und ziehe 4000 Mark ein und dann sind wir hier wieder am Anfang.
Ja, genau. Das hatte ich, wie hatten wir ja vorhin aufgefasst, das hatte ich auch, glaube ich, kurz nach oder während des Spiels geschrieben. Also Bruchhagen ist ja drauf und dran, sein Lebenswerk auch hier wieder komplett zu zerstören. Ne? Ja. Und da muss er jetzt auch sehen, dass er irgendwie die Möglichkeiten findet, das noch gerade so abzuwenden. Und Hellmann ist halt, dass er sich ungünstig äußert, das haben wir ja, ist ja schon Gewohnheit. Das ist ja eine Personalie, bei der wir durchaus kritisch gegenüberstanden. Ich muss halt sagen, ich finde seine Aussagen zu dieser Überdramatisierung, zu der er wirklich beigetragen hat, ja, mit solchen Kommentaren, hilft er seinem Verein halt auch nicht.
Nee, vor allen Dingen, also er ist ja tatsächlich derjenige, der als seine ureigenste Aufgabe die Fanbetreuung hat, ne? Also das gehört ja zu seinen Aufgaben und derjenige lässt sich zu Aussagen hinreißen, wie in der letzten Woche, dass er die eigenen Fans kritisiert und auffordert, mal hinter der Mannschaft zu stehen, wo ich mir frage, Kamerad, wo warst du die letzten Jahre? Und derjenige kommt dann jetzt und geht wieder gegen die Fans vor, da muss er mal aufpassen, welchen Weg er da beschreitet.
Ich bin auch gespannt, weil er ist wie so ein Chamäleon gerade, weil ich hatte ihn eigentlich immer als Pro-Fans, hatte ich ihn irgendwie so ein Gefühl. Genau. Mhm. So habe ich ihn wahrgenommen und jetzt ist er quasi, ich weiß nicht, er merkt vielleicht jetzt, dass er an die Macht kommt und vielleicht muss er jetzt aber auch darauf achten, was die Sponsoren denken und jetzt will er sich hier als Hardliner präsentieren und so muss jetzt irgendwie so ein, aber dann muss die Eintracht das aufteilen, was ich zum Beispiel finde, da muss es einen geben, der im Vorstand, der für Fanbelange zuständig ist, ich glaube früher hat das Bröckel gemacht, kann es sein, der so ziemlich nah an den Fans dran war und dann wurde auch immer so ein bisschen auf Vertrauensbasis und da ging es teilweise sogar einigermaßen und ich finde dann so eine Person im Verein ist, können jeder Verein eigentlich machen, die sich dann zu sowas äußert, die dann Draht hin hat, aber der Rest soll einfach auch bitte die Schnauze halten. Also wenn jetzt hier jeder Eintracht-Verantwortliche, der eine sagt so, der andere sagt so, dann ist genau das, was der Marvin sagt, dann befeuerst du das Ganze noch selber und bestellst deine Hilflosigkeit nach außen, die halt auch da ist, machen wir uns nichts vor. Das, wenn du im Stadion für 50.000 wirst du niemals verhindern können, dass es vier Idioten gibt. Und da muss man halt gucken, dass man das einigermaßen hin, dass man das so geregelt kriegt, dass es für beide Seiten in Ordnung ist. Was schwierig genug ist, ich kann auch beide Seiten verstehen. Nur nochmal, nach diesem Spiel habe ich keinen Bock, über eine brennende Fahne zu reden, die aus irgendeinem Keller geholt wurde, wie die Alex das gesagt hat, sondern wir müssen hier über andere Sachen sprechen, wir müssen hier über den Fußball sprechen. Und das war für mich, also für mich war, was auf dem Feld passiert ist und was in den letzten Wochen passiert, dramatischer als was im Block passiert ist, ehrlich gesagt.
Ja, ich muss halt sagen, zu der Personalie Hellmann, gehe ich einfach davon aus, dass er durchaus ein wahres Gesicht zeigt, was aber auch im Endeffekt damit zusammenhängt, dass er ein gnadenloser Opportunist ist. Und dass er das, glaube ich, macht, was für ihn in dieser Situation am besten ist. Und er hat sich eine Zeit lang wirklich pro Fans positioniert, als ihm das dienlich erschien. Und jetzt merkt er, dass es vielleicht möglicherweise anders ist und er zu anderen Ufern gehen muss. Es kann wirklich sein, dass er das so sieht, dass es besser ist, sich eher konträr den Fans zu positionieren, auch um mögliche Sponsoren dran zu halten. Ja, jetzt springt ja einer nach dem anderen ab. Das ist gut möglich. Ich würde es gut finden, wenn es eine Personalie im Vorstand gibt, die sich dauerhaft Fanbelänge damit auseinandersetzt. Das ist ein guter Ansatz von dir, Basti. Wir müssen halt sehen, wie wir damit arbeiten, aber es ist definitiv so, Hellmann, der ja auch im großen Maße daran beteiligt war, Fee wieder in dieses Boot zu holen, auch er wird daran beteiligt sein, Lösungen zu finden.
Aber es ist doch nicht schön, dass ein Hellmann da, Marvin, was du jetzt da gerade gesagt hast, dass ein Hellmann da im Endeffekt sich gegen die Fans stellt, wenn die mal gegen die Mannschaft sind. Und man muss ja wirklich, ich muss sagen, man kann doch jeden da verstehen, der sich total abfuckt, weil einfach, es ist ja nicht ein Spiel, ihr habt vorhin, glaube ich, schon mal irgendeiner von euch gesagt, es war jetzt nicht ein Spiel, was du verloren hast, auch wenn es gegen Darmstadt war, sondern es ist so ein Negativtrend, alle sind hilflos, irgendwie die Mannschaft ist hilflos, der Trainer sagt, ich habe keine Ahnung, was los ist. Jeder ist da irgendwie aufgeregt und dafür dann nur in Anführungszeichen bei so einem hochgepushten Spiel und die Medien und alles, was ihr schon gesagt habt, was alles da drauf gedroschen hat, dann waren es 4-5 Hansel, angeblich haben sie ja sogar die Tore unten aufgemacht gehabt und so weiter, die sind Richtung Spielfeld gelaufen. Wenn du überlegst, die Szenen gegen Köln, klar, das war da auch Abstieg gewesen und so weiter, aber da Kamera kaputt geschlagen und so weiter, dass das dann heute nur so harmlos ist, finde ich wirklich super, dass es sich einigermaßen selbst geregelt hat, auch wenn da unten ein bisschen gebrannt hat und so weiter, finde ich alles noch harmlos. Das Problem hier, finde ich, dass so ein Hellmann dann jetzt auch so, ja, wenn die Eintracht-Fans jetzt tolle Stimmung gemacht hätten und so weiter, hätte ich gesagt, oh, die tollen Frankfurter Fans und wir können uns auf unsere Fanszene hier so stolz sein und hier jetzt wieder, ach, diese Chaoten, Trottel, Idioten da unten und das macht uns hier den Fußball kaputt, rote Linie überschritten und so weiter, finde ich auch nicht ganz schön, aber ich finde wirklich, was daraus gemacht wurde, war sowieso viel, viel zu viel. Aber auch meiner Meinung nach hat eventuell dieser Selbstreinigungsprozess in der Kurve, der ja so oft angesprochen wurde, vielleicht auch die ersten Früchte getragen.
Wenn es geklatscht hat, auf jeden Fall.
So ist es nämlich.
Ja.
Jetzt mal nächstes Thema wahrscheinlich, oder?
Ja, naja, gut, wir sind immer noch ratlos.
Ja, ich wollte, aber wer am ratlosesten, glaube ich, ist es Hübner. Von dem habe ich überhaupt nichts gehört. Der ist irgendwie komplett abgezogen.
Ja, gut, aber das war ja schon immer was Hübner echt ausgezeichnet, was heißt ausgezeichnet, was so ein Markenzeichen von ihm war. Ne? Der hat sich ja, wann immer es geht, zurückgehalten. Wir haben auch schon oft genug thematisiert, dass er jetzt mal in den Vordergrund treten muss und auch zu Dingen mal eine Position beziehen muss, aber da kommt halt einfach nichts. Das ist so ein Typ, der im Hintergrund rumwurschtelt. Das macht er meiner Meinung nach auch gut. Aber dass er mal seiner Aufgabe auch nachkommt, mal an die Presse zu treten und da auch mal irgendwie sich zu seinem Kader, den er zusammengestellt hat, zu äußern, fehlt halt auch gänzlich.
Ja, eben, aber dann fehlt der Eintracht tatsächlich in ihrem kompletten Konstrukt, dann fehlt der Eintracht echt ein Verkäufer. Also ein Verkäufer von dem Ganzen.
Weil der Bruchhagen ist kein Verkäufer. Eigentlich
der verhindert eher noch, dass du sein Produkt kaufst. Also der Bruchhagen, der redet ihn auch von seinen eigenen Produkten, weil er sagt, ach, komm.
Also, und der, ja. Eigentlich sind die nicht so geil, aber die gehen schon.
Genau so. Und geh lieber woanders hin, da ist günstiger. Das hast du aber nicht von mir, gell? Und, nee, und der, aber Armin Fee kann auch nicht der Verkäufer sein, weil er hat ja nichts anzubieten. Also Armin Fee hat gerade momentan kein Produkt, was er vertreiben kann. Und eigentlich sehe ich dann Hübner in dieser Position. Dass wir einen haben, dass du wenigstens ein Gesicht hast, wo man sich als Fan orientieren kann. Weil, wie ich es schon gesagt habe, wenn du als Fan das Gefühl hast, da ist auf dem Platz Chaos. Und aber die Leute außerhalb des Platzes vermitteln dir auch das Gefühl, dass irgendwie auch keiner so richtig weiß, was hier los ist. Hellmann macht sein Süppchen, dann Hübner hier. Der hat dann so ein bisschen Machtkampf damals mit Bruchhagen gehabt, musste sich emanzipieren, was er auch gut geschafft hat. Hübner hat auch gute Jungs gekauft. Dann ist die Frage, ist Hübner nur so ruhig, weil er keinen Bock hat, seinen Trainer irgendwie ein bisschen bloßzustellen? Weil eigentlich müsste ja von meinem Verständnis Herr Hübner zum Fee gehen und sagen, ja, eigentlich habe ich das Gefühl, ich habe dir eigentlich für die begrenzten finanziellen Verhältnisse, die du kanntest, bevor du zurückgekommen bist, habe ich dir eigentlich einen guten Kader dahingestellt. Hat er ja auch. Also Radetzky hat nicht viel gekostet, Seferovic hat nicht viel gekostet, Castagnos hat nicht viel gekostet, die Eintracht, die gibt ja selten über 2 Millionen Euro für irgendwas aus. Das stimmt. Und da müssen doch irgendwelche Gespräche stattfinden. Aber wir haben ja gesehen, wie diese Gespräche teilweise stattfinden, als scharf gegangen ist. Da wurde das ja auch alles andere als optimal kommuniziert und vorangebracht. Ja, und da würde ich jetzt gerne wissen, dann muss unser Moderator Armin Fee mit seinem Charme, den er vor der Saison noch versprüht hat, bei ihm wechselt das aber auch irgendwie. Das ist auch, der ist ein bisschen launisch, glaube ich. Der kann mir das dann nicht konstant vermitteln und deswegen habe ich auch kein Vertrauen in ihn. Wenn er mir dieselbe so sagt, ja, bla bla, hier an der Stelle hakt's, aber wenn ich das Gefühl habe, der ist genauso ratlos wie ich und versucht es hier irgendwie nur die Mängel zu verwalten, dann muss ich sagen, dann habe ich auch keine Zuversicht zu sagen, gut, ich vertraue den Leuten, die da am Werk sind, weil diese Leute es mir in der Vergangenheit auch schon bewiesen haben, dass die den Karren auch an die Wand fahren können.
Also ist ja, halt eigentlich auch der Punkt, der mich letztes Jahr scharf so massiv irritiert hat. Es war keiner da, wie ihr das eben gesagt habt, der das Produkt verkauft, weil scharf ist alles andere als ein Verkäufer. Ein Hübner ist in die Lücke, die ein Fee hinterlassen hat, nicht eingetreten. Und jetzt kommt ein Fee zurück und wenn es nicht läuft, ist der Trainer der Letzte, der sein Produkt verkaufen kann.
Ja.
Ja. Also da brauchst du eigentlich jemanden von außen.
Ja, du bräuchtest wirklich auch genau diese Person, denn es ist doch einfach so. Überleg dir mal, wir haben ja diese Fanszene, das ist ja immer noch da, auch wenn ich da irgendwelche Unsäglichkeiten sehe, wie es halt so ist. Aber da muss ich doch mal sagen, zusammen mit den Fans, mit der Mannschaft, werden wir uns gemeinsam aus dieser Scheiße befreien. Wo ist denn in den letzten Tagen dieser Satz gefallen? Genau. Warum kann ich das nicht mal machen? Warum kann ich nicht sagen, wir sind eine Einheit, das ist die Eintracht hier, wir schaffen das mit den Fans zusammen, den Karren, auch wenn ich 5 Euro dafür zahlen muss, den Karren umzustoßen. Wir werden uns jetzt auf den Hosenboden setzen und diese schändliche Niederlage wieder passé machen, damit wir am Ende der Rückrunde in der Bundesliga stehen und dann weitersehen, dass es nach oben geht. Das muss ich verkaufen, aber sowas hörst du nicht. Du hörst nur, und von Hellmann hörst du nur Beschuldigungen, der eine nimmt die Fans in Schutz, aber du merkst nicht, dass dieses Gesamtkonstrukt zwischen Fans und Mannschaft und Trainer ein mögliches Gebilde sein kann. Und da haben wir das Problem.
Aber schon immer so, glaube ich. Du schmeißt den Bock um und ziehst den Karren aus dem Dreck.
Ja.
Aber ich glaube, dieses Verhältnis Bruchhagen und Fans, und ich habe mit ihm, der ist auch öfters mal im Öfchen am Würfeln, der Herr Bruchhagen in Sachsenhausen, und ich habe mit ihm, bevor wir, glaube ich, nach Porto gefahren sind, habe ich einen Abend mit ihm so ein bisschen gesprochen, und er hat ganz ehrlich gesagt auch, dass es zwischen ihm und den Fans auch immer eine Hassliebe war, weil er gesagt hat, wieso soll ich mit Fans reden? Also das hat er so für sich gesagt. Jetzt hat er gar nicht böse gemeint, sondern er sah das nie, hat es nie als Teil seiner Arbeit gesehen, sondern er hat gesagt, was soll ich mich dafür rechtfertigen, wenn irgendwelche Chaoten im Namen von meinem Verein irgendwas machen? So kann er ja so sehen. Aber das ist immer, es gab schon früher Plakate, ganz, ganz früher erinnere ich mich, dass irgendwie, keine Ahnung, dass die Ultras mal ein Plakat hatten mit von wegen, dass der Bruchhagen die Fans behandelt hätte wie ein Esel oder mit irgendwas, mit einem Ochsen, der im Stall irgendwas erzählt, keine Ahnung. Das ist auch schon jahrelang her, aber dieses Verhältnis war immer angespannt. Und Ja, ich finde trotzdem, dass es, wie der Marvin gesagt hat, eigentlich müsste es so sein. Weil wir fahren zusammen nach Bordeaux und genießen das da. Und wir, die Eintracht-Fans, die werden die Letzten. Und die haben es immer gemacht. Ich war diese ganzen, wo wir abgestiegen sind, da waren wir, glaube ich, vorletztes Spiel oder letztes Spiel irgendwie in Hoffenheim, wo wir nur 1-1 gespielt haben unter Daumen. Da war immer bedingungslos, wo die Eintracht angefeuert, egal was ist. Nur bei den Eintracht-Fans muss man sagen, kippt das dann, wenn man das Gefühl hat, da hapert es an der Einstellung, nicht am Können. Weil guck mal, was für Spieler wir hier tragen, ein paar Schuhe, das waren alles keine riesen Kicker.
Hat der gerade Schuhe gesagt?
Ja, okay, also der kommt jetzt da nicht.
Das weiß er selber, damit habe ich beim Dreh mit ihm auch gesprochen, das weiß er selber. Der weiß selber, dass er damals Glück hatte, dass die Eintracht damals in der zweiten Liga war, sonst wäre er niemals irgendwie da mit reingerutscht. Aber so Spieler wurden doch immer unterstützt und niemand würde.
Also Tipp an alle, die uns zuhören, wer mit dem Basti WhatsApp-Kontakt hat und da nicht rechtzeitig antwortet, der wird irgendwann seine Quittung dafür bekommen.
So sieht's aus. Wer mit mir hochfährt, fällt auch mit mir runter. Nein, auf jeden Fall, das war gar nicht böse gemeint. Ich meinte jetzt eher, es war eher ein Kompliment, dass wir trotz seiner beschränkten fußballerischen Fähigkeiten ist er hier zum Held geworden. Und es zeigt doch einfach, dass die Eintracht-Fans nicht sauer sind, weil die gerade lustig sind da drauf und denken, geil, wir machen jetzt Krawall, sondern die machen das erst, wenn die das Gefühl haben, die Leute, die da unten auf dem Platz stehen, sind diese Investitionen, die man in Choreos, in Auswärtsfahrten, ich habe es letzte Woche gesagt, man muss ja auch Geld investieren und man muss Zeit investieren und man investiert auch Emotionen natürlich, weil du dich immer wieder freust und immer wieder enttäuscht wirst. Und die kommen, davon leben ja die Spieler dann auch, wenn gute Stimmung ist. Aber die Eintracht-Fans sind, glaube ich, nicht mehr bereit, das zu investieren, wenn die das Gefühl haben, da kommt nichts zurück.
Und jetzt,
dann gibt es ja.
Ja, und jetzt ganz kurz eine Frage, die an das anschließt, was ich eigentlich auch ganz vorhin eigentlich schon angedeutet habe. Ich glaube, wir stehen hier schon von der richtungsweisenden Entscheidung, denn die Frage ist, wollen das die Fans noch? Und dann ist aber auch die andere Frage, will denn wirklich der Verein? Denn ich habe irgendwo ein bisschen das Gefühl, dass gerade wenn Hellmann sich auch so gegen Fans positioniert, ich habe ja vorhin versucht deutlich zu machen, was so rauscht hier so, egal. Ich habe vorhin auf jeden Fall versucht deutlich zu machen, dass das Gebilde Eintracht sich sowieso konträr zu der normalen Bundesliga gegenwärtig verhält. Zu einer immer steriler werdenden Bundesliga, die gleichförmig mit dem Strom schwimmt. So, die Bundesliga ist, die Eintracht ist da noch die Ausnahme, weil halt die Fans der tragende Motor sind. Wenn aber immer mehr mit den Fans, sage ich mal, passiert und sich selbst auch ein Hellmann mittlerweile immer mehr abwendet, vielleicht ist die neue Richtung der Eintracht nicht mehr so viel auf die Fans zu setzen, dann müssen wir uns mit denen nicht mehr so auseinandersetzen, dann haben wir vielleicht nur noch 30.000 Zuschauer, die immer Häppchen fressen und so, aber das funktioniert ja auch, weil das dann eh nicht unsere primäre Einnahmequelle ist, dann haben wir weniger Stress. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es viele Gedankenspiele gibt, die dafür arbeiten. Wisst ihr, was ich meine?
Ja, aber was ich noch verstanden habe, kann ich dem Marvin recht geben. Weil es ist genau das, die Eintracht war eigentlich immer ein Verein, der sich so ein bisschen konträr entwickelt hat, in dem Sinne, ja, dass die Fans auch noch einen großen Block ausgemacht haben. Und wenn der Hellmann jetzt anfängt, ja, und wenn die Eintracht sich echt so positionieren will, dass sie auch so ein Verein werden will, der, keine Ahnung, die Bayern haben das ziemlich früh gemacht, dass sie ihre Ultras rausgeschmissen haben.
Ja.
Wolfsburg hat, glaube ich, gar keine. Und
hatte nie welche?
Hoffenheim hat ja dann in dem Sinne auch ein einfaches Publikum. Die sind ja jetzt quasi, Hoffenheim ist ja in einer ähnlichen Position wie dir und da boxt einfach keinen.
Genau,
also das ist genau das Problem. Die kommen dann dahin, die setzen sich hier, was weiß ich, irgendein Kostüm auf und machen Fotos, wie ich das auch in Hoffenheim gemacht habe, mit diesem hässlichen Tier da. Und was weiß ich, und betrinken sich mit Weißwein. Und du hast es ja, es gibt, glaube ich, schon noch Stuttgart, ist, glaube ich, ein ähnlicher Verein wie die Eintracht. Da, beim HSV sind die Fans auch schon weg. Die sind auch, glaube ich, zum HFC Falke gegangen. Also die wirklichen, ich sage jetzt nicht Fans, aber ich sage jetzt so mal viele Hardcore-Fans. Und es gibt viele Vereine. In Hannover eine Saison waren die Ultras weg, was Hannover auch dann bitter bereut hat, weil die auch fast abgestiegen wären. Und haben dann sich irgendwie wieder geeinigt. Aber im Endeffekt entwickelt sich die Bundesliga in diese Richtung. Und wenn die Eintracht das will, die da mitmachen will, dass sie ein steriles Produkt präsentieren, dann müssen die echt diese Fans loswerden.
Und dann hast du keine Drucksituation im Abstieg mehr, nicht mehr in dem Maße, weil hast du diese Fans nicht, die dann halt Rambazamba machen. Hört man mich jetzt
Sehr gut. Du hast dann nur Fans, die einfach nicht mehr kommen. Also.
Ja, genau. Aber dann sagst du halt, okay, dann erhöhen wir die Preise, machen wir mal nur 30.000 und grad. Und dann gerade in Frankfurt gibt es dann halt immer noch genügend Häppchen-Snacker. Ja, so ist es halt.
Bin ich gespannt, aber ob diese Häppchen-Snacker, ob die das dann auch so spannend finden.
Ich glaube, das wird nicht funktionieren, weil ich glaube, so viele Häppchen-Snacker haben wir einfach nicht, wenn du dir mal anguckst, was die Mehrheit
Häppchen-Snacker.
Habe ich mir eben gerade ausgedacht.
Sendungstitel, ja. Sehr gut.
Häppchen-Snacker. Yeah. Und ich glaube, der Hellmann, der unterschätzt die Situation einfach maßlos, was passiert, wenn er sich weiterhin zu so Aussagen hinreißen lässt. Also ich glaube, dafür ist selbst der Bruchhagen, der es nie haben wollte, der ja auch immer so latent gegen die Fans war und immer gesagt hat, naja, die schweben alle auf Wolke 7 und das sind Randalierer und die verstehen die Bundesliga nicht und die ist nun mal zementiert und die mit ihren Vorstellungen. Also er war ja eigentlich immer derjenige, der Fans alles ausreden wollte. Selbst der hat über die Jahre hinweg kapiert, dass es in Frankfurt nicht ohne die Szene geht. Ja, ich glaube, dafür ist es einfach zu abhängig davon und dafür gibt es zu wenige, die bereit sind, einen 60er zu zahlen, um sich ein Spiel der Eintracht anzugucken, ganz ehrlich. Ja. Also wir sind nicht Bayern München.
Ich würde mir so auch kein Spiel für das Geld angucken.
Kannst auf gar keinen Fall, gerade nicht von Eintracht. Also das ist ja, da muss die Eintracht, aber die Eintracht darf dann nicht den Fehler machen, dass sie sich dann beide Beine abschneidet, weil wenn die sagen, wir wollen die Fans nicht mehr haben, dann musst du ja ein Produkt haben, was verkaufen kannst. Das hat die Eintracht aber auch nicht.
Richtig.
Weil diese Häppchen-Snacker, die kommen nicht, um sich so einen Gegurke anzuschauen. Dieses Gegurke gucken sich nur Leute an, die eine emotionale Bindung zum Verein haben. Weil ansonsten kannst du, da weiß ich nicht, dann machst du was anderes. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwas Repräsentatives machen willst, kannst du ja auch, keine Ahnung, gehst du zu einem Skyliner, das machst ein bisschen darum und hier, da gibt es dann noch ein bisschen Events, da gibt es keine Gewalt, dann kannst du noch zu den Frankfurt Lions gehen, dann gehst du noch zu Galaxy, ist ja alles gut. Aber ich glaube, die Frankfurt Galaxy ist ein gutes Beispiel, was passiert, wenn diesen Häppchen-Snaggern das irgendwann zu langweilig wird. Dann richtest du deine Kalkulation auf, keine Ahnung, 35.000, 40.000 Leute aus, wie die Galaxy das auch gemacht hat in diese ganze Liga. Ja, aber das ist dann auch nicht mehr interessant. Frag mal einen Barbetreiber in Frankfurt, wie, keine Ahnung, wie die bauen und Namen. Wenn die Leute irgendwann keinen Bock mehr haben oder die das neue Hipster-Ding macht auf, dann gehen die Leute irgendwo anders hin und trinken da ihren Gin Tonic.
Genau.
Und das ist ja genau der Unterschied. Deswegen, und wenn die Eintracht eine bauende Namen werden will, dann musst du sich halt immer was Neues ausdenken. Dann machst du hier mal das Pearly Gates auf, dann machst du das auf. Aber nenn mir bitte eine Bar, die in den letzten, keine Ahnung, 30 Jahren konstant irgendwie gleich für die Gäste hatte. Wenn es nicht unbedingt eine Bar ist wie das Öfchen oder sowas, wo halt wirklich coole Leute hinkommen. Naja, gut, der Vergleich war jetzt nicht ganz so toll, aber ich hoffe, ihr wisst, was ich meine mit, was der Marvin angesprochen hat mit diesem Produkt, weil...
Nur nochmal ganz kurz, ja, sorry Alex, wenn ich dich jetzt abhacke, aber steile These. Vielleicht gehen auch Spieler gerade deswegen dann irgendwie zu einem Verein, weil sie genau wissen, dass es diese eklatante Fanszene nicht mehr gibt. Schau dir Wolfsburg an. Da hast du jemanden wie Draxler, dem Schalke offensichtlich zu viel wurde. Schürrle ähnliches. Und es gibt, das sind nicht die einzigen beiden Beispiele, die mir da jetzt relativ spontan einfallen, die genau wissen, die haben da keine großartige Drucksituation. Wenn es halt nicht klappt, klappt es halt nicht. Aber sie können im relativ sicheren Umfeld Fußball spielen.
Also ich glaube, es gibt beide Sorten von Spielern, ne? Weil ich kann mir vorstellen, dass ein Spieler wie ein Seferovic genau die Situation einfach braucht für sich. Mhm. Der braucht irgendwas, was ihn auch von außen pusht. Und es gibt halt Spieler wie zum Beispiel ein Draxler, die unter der Situation komplett einbrechen. Ein Schürrle, weiß ich nicht, ob er unbedingt ein gutes Beispiel ist. Ich glaube dass nach wie vor, dass er ein total überbewerteter Spieler ist und dass er sich bei Wolfsburg auch schwer tun wird. Also das wird nicht der 30-Millionen-Spieler, den alle erwarten.
Mhm.
Bei dem ist es halt in Mainz gut gelaufen und danach ist es halt gelaufen, wie es für ihn laufen muss. Für den
Wert,
den
er eigentlich hat. Das ist im Podolski mit dem rechten Fuß. Also das ist...
Es bleibt aber doch dabei, dass die unmoralischen Angebote von Wolfsburg da den Ausschlag, glaube ich, auch bei denen geben. Draxler, angeblich verdient er ja nochmal 2 Millionen mehr bei Wolfsburg, so ungefähr, ja,
weil
Schalke nachgebessert hat. Ja, logisch. Da stimme ich euch voll und ganz zu. Diese Situation ist sowieso etwas seltsam, dass er dann da, das stimmt.
Ja gut, aber ich glaube, dass der Marvin sagt, ist richtig. Weil Draxler ist genau, glaube ich, aus dem Grund, weil Schalke eine ähnlich emotionale Fanszene hat. Und ihn konnte ich in dem Sinn auch verstehen. Aber bei Draxler war es ja nicht so, dass man sagen kann, die Fans haben diese Erwartungen auf ihn gesetzt, sondern das war, glaube ich, eher der Verein. Weil ich glaube, Schalke hat komplett ihr ganzes Konstrukt gesagt, Draxler ist unser Mann, das haben die Fans ja nicht gemacht. Also die Fans haben ja nicht diese komischen Dinger da produziert, mit denen die da durch Dortmund gefahren sind, diese komischen Wagen da.
Richtig.
Und dass dann Draxler, das ist so ein kleiner Bub, sag ich mal, der auch nicht den schlausten Eindruck macht, dass dann irgendwann auch keinen Bock mehr drauf hat, wenn er dann immer dafür zur Rechenschaft gezogen wird, wenn dieser Verein, der auch seit Jahren Probleme hat, eine Spielkultur aufzubauen. Also Schalke ist auch seit Jahren nicht, egal was für ein Trainer, die spielen jetzt nicht den begeisterndsten Fußball. Da sehe ich es auch so. Aber was ist denn der Umkehrschluss, was mit Frankfurt das zu tun hat? Also ich glaube nicht, dass es ein Spiel, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Spieler gibt, der sagt, okay, nach Frankfurt gehe ich nicht, da werden die Leute schnell sauer, sondern im Gegenteil, da gibt es vielleicht eher Spieler, die sagen, boah, geil, ich gehe nach Frankfurt, weil da habe ich das Gefühl, ich spiele nicht unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
Hoffen wir es.
Also ich glaube auch, dass das die Mehrheit der Spieler noch ist, weil wenn du halt ein bisschen auch Frechheit mitbringst, dann gehst du halt mit dem Druck einfach ganz anders um. Also wenn du dir jetzt mal einen Leroy Sané anguckst zum Beispiel, der ja quasi der Draxler-Nachfolger ist, was auch bei der Fanpopularität das Ganze angeht, geht der ja ganz anders mit der Situation um. Und das ist halt jemand, der das offensichtlich zu genießen scheint. Aber so ein Draxler, bei dem in jedem Interview bei mir nur Mutti, Mutti, Mimimi ankommt, ist es halt auch schwierig, ne? Da kann ich das auch nachvollziehen, dass so jemand dann sagt, ah, nee, geh ich lieber nach Wolfsburg, da lassen sie mich in Ruhe. Ja. Aber ich glaube, das sind halt auch genau die Spieler, die Eintracht auch nicht will.
Ja, aber ich glaube, der Marvin hat recht, dass der Fußball wird sich über kurz oder lang, glaube ich, in diese Richtung entwickeln, weil für die Leute ist es ja auch einfacher. Die kassieren ihre Geld und wie der Marvin es gesagt hat, du hast dann keinen Druck. Dann reden wir hier über ganz grundsätzliche Sachen, nicht nur über die Eintracht, sondern in welche Richtung der Fußball sich wirklich entwickelt.
Das war ja das, was ich gesagt habe.
Ja, ich habe da, glaube ich, ähnliche Befürchtungen wie du. Also ich sehe es ähnlich wie du. Das passiert nicht auf einmal, aber es passiert ja eh schon in den letzten Jahren und es passiert immer schleichender. Du merkst es ja auch. Ja. Also du merkst ja auch, ich habe zum Beispiel, keine Ahnung, heute ist zum Beispiel Champions League, aber ich erinnere mich nicht, dass ich in den letzten 1, 2, 3, 4 Jahren irgendwie mal dachte, geil, heute ist wieder Champions League. Weil irgendwann hast du es auch alles schon gesehen, es verwässert sich auch alles. Mhm. Du weißt ganz genau, wer erster, zweiter wird in der Gruppe. Du weißt, die Bayern werden Meister. Also das ist ja, der Fußball entwickelt sich ja generell in eine Richtung, wo meiner Meinung nach irgendwann das kann irgendwann nicht mehr weitergedreht werden, so, weil es schaut sich keiner an. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, aber ich weiß nicht, ob die Leute es interessiert, wenn, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel Astana bei Galatasaray das 1-0 macht.
Ich guck's mir gerade an und wollte gerade sagen, mich interessiert's dann, wenn Astana ein 1-0 gegen Galatasaray schießt.
Ja, aber keine Ahnung, ich glaube, da können wir mal einen Sonderpodcast und dann können wir so andere Leute einladen, vierten Offiziellen und so, wollten wir ja sowieso schon mal machen.
Okay.
Und ja, keine Ahnung.
Ja, nee, ich will nur ganz kurz dazu sagen, dann können wir auch gerne zum nächsten Thema kommen. Die Sache ist halt auch die, dass selbst Wolfsburg und Schalke ist nochmal auf einem anderen Niveau, weil hier bei keinem der beiden Vereine, auch bei Schalke, wenn es da viel Stress gibt, nicht um Abstieg gespielt wird. Und das ist halt auch nochmal eine andere Dimension. Ja? Das muss man einfach beachten. Ich kann mir ehrlich gesagt schon vorstellen, dass es wirklich die Spieler gibt, die sagen, nee, bevor ich zum Eintracht gehe, weil ich weiß, mal schauen, ob sich das alles so gut entwickelt. Das kann sich natürlich für mich total geil entwickeln, kann aber auch krass in die Hose gehen. Da gehe ich lieber zu einem Verein, wo ich eine ähnliche finanzielle Ausstattung habe und weniger Stress. Das kann ich mir schon vorstellen.
Ja, dann gehe ich vielleicht nach Mainz, das stimmt aber auch. Ja. Aber da spielen ja ganz viele Faktoren eine Rolle auch, weißt du? Also ja, hast du dann, und du kannst dich als Spieler persönlich wahrscheinlich sogar auch besser entwickeln.
Genau.
Weil du das Gefühl hast, da hast du selber die Ruhe, das würde ich wahrscheinlich sogar selber machen. Also ich würde wahrscheinlich dann auch erst. Wahrscheinlich auch erst Zeit, okay, wenn ich 25 wäre und nicht gerade irgendwie schon mit 20, weil ich dann denke, ja, okay, hier habe ich keinen Trainer, der mir irgendwas beibringt, hier habe ich ein Umfeld, das höhere Erwartungen hat, als wahrscheinlich erfüllt werden können. Und ja, keine Ahnung, da würde ich auch erstmal nach Mainz gehen und dann zur Eintracht.
Ja, aber um nochmal zu dem ursprünglichen Thema zurückzukommen, ist die Eintracht gegen seine Fans. Mainz hat natürlich auch eine ganz andere Aufgabe zu erfüllen. Also die müssen Woche für Woche ein Stadion mit 25.000 bis 30.000 Leuten vollkriegen, weil mehr nicht reinpassen. Gleiche Situation in Hoffenheim. Da hast du halt Ruhe, da hast du ein kleines Stadion, was du irgendwie füllen musst, aber die Eintracht hat halt ein Stadion, wo 50.000 Leute rein müssen, was dann auch noch die teuerste Miete in der ganzen Liga ist. Die sind drauf angewiesen, dass sie Fans mitziehen und dass sie halt eben nicht die Spieler haben, die keinen Bock auf Druck haben.
Ja, aber dummerweise, und jetzt schließt sich der Kreis, dummerweise sehen wir, dass wir offensichtlich nicht die Spieler haben, die mit Druck gut umgehen können.
Ja, genau.
Außer genau. Der 19-jährige Schendere.
Ja. Aber der spätestens im Sommer auch weg ist dann.
Also, ja, was für seine Karriere absolut förderlich wäre.
Normalerweise müsste der nach Leverkusen gehen, so würde ich jetzt. Ja. Also wenn ich sein Berater wäre, würde ich ihn in einen ruhigen Verein schicken, wie ich es gesagt habe. Hast keinen Druck in Leverkusen, außer dass Rudi Völler ab und zu ausrastet, aber.
Ja, also es ist halt, man merkt, wir haben jetzt einen ganz großen Bogen gespannt, aber im Endeffekt kommen wir wieder auf genau das Problem zurück, dass wir anscheinend dann trotz dieser elendigen Ansprachen hier von uns trotzdem nicht die Spiele haben, die uns hier mit einem klaren Kopf hier weiterbringen.
Genau, also Stendera hat es in seinem Interview auch relativ treffend zusammengefasst. Er hat gesagt, wir müssen einfach mal auf dem Platz beweisen, dass wir einen Arsch in der Hose haben.
Perfekt. Ja, wenn er das, und das ist ja das Dramatische, wenn, wieder mal, wenn es sagt, wenn ein 19-Jährige das sagen muss, in einer Reihe von ganz erfahrenen Spielern, dann kannst du hier ungefähr schon, da kann man sich ungefähr ausmalen, wie da die Verhältnisse in dieser Mannschaft sind, weil das ist ja, keine Ahnung, das ist ja wie, weiß ich nicht, du hast irgendwo einen Stadtteil, wo hier, keine Ahnung, da gibt's die alten Boys und da kommt plötzlich ein 19-Jähriger hin und mischt diesen ganzen Stadtteil auf, wo du
denkst, ja, das aber, Problem
was habt ihr
aber,
denn hier das ganze Zeit gemacht?
Also, das Problem ist aber, dass dann von der Bank einer von den alten Boys kommt, ne,
ja,
und sagt, hier, 19-Jähriger, halt mal die Klappe, hier in der Mannschaft ist alles gut, mach mal nicht so einen Ärger. Und nee, das ist auch noch unser Kapitän. Nee. Das sind genau die Worte von Alex Meyer, der
ja, ich glaub,
krass
das, ich
widersprochen glaub, das hat und gesagt hat, ja. Also ich glaube, hier gibt schon jeder alles.
Ja, genau, aber das ist ja genau, das ist ja nicht widersprochen, sondern das ist im Endeffekt so, ich schläg dir schon der mich nicht. Und so von wegen, der Alex Meyer hat das. Der Alex Meyer hat selbst, obwohl er fast doppelt so alt ist wie der, hat er, glaube ich, Angst vor Stendera.
Der ist vor allen Dingen auch doppelt so groß. Also Stendera muss ja schon springen, um die Beine zu klatschen.
Aber ich glaube trotzdem, dass der Stendera dem Alex die Milch klauen könnte, wenn er Bock hätte.
Ich kann dir das so gut vorstellen.
Komm, gib her. Okay.
Und Scheiß, holt er seine Boys und der Alex Meyer ist als langer Dackel noch beschäftigt, sich seine Frisur zu richten, dann ist schon alles gelaufen.
So sieht's aus. Ja, wir gründen jetzt die Stendera Power Boys Gang.
Stendera Crew.
Ja, ich hoffe nur, dass die Eintracht das merkt auch, um jetzt wieder ein bisschen ernst zu werden, dass die Eintracht das merkt und dass sie zum Beispiel um Stendera vielleicht eine Mannschaft baut, weil der ist so mit Stendera, Seferovic und ich sag trotzdem Zambrano, auch wenn er das Tor verschuldet hat und Radetzky, es ist trotzdem, ich habe letzte Woche schon gesagt, das ist trotzdem eine Achse, auf der du aufbauen kannst.
Das sehe ich
also,
genauso.
Es gibt schlimmere Spieler, als zu sagen, ja, mit dem Tor Radetzky haben Zambrano eine Abwehr, haben Stendera und auch Reinhardt. Wenn Stendera und Reinhardt auf der 6 in einem funktionierenden System spielen, finde ich die Doppel-6 trotzdem gut, weil du brauchst die Schnelligkeit dann auf den Außen, dann haben wir Gacinovic. Und dann haben wir, keine Ahnung, brauchen wir noch einen Zehner und einen Stürmer, da haben wir so Seferovic vorne drin, brauchen einen Zehner und vielleicht einen, der Eigner ein bisschen Druck macht. So, dieses Gerüst von der Mannschaft ist nicht so schlecht, finde ich.
Genau.
Und ja, dann brauchst du aber halt auch einen Trainer, der da irgendwie Bock hat, mit was zu machen und der nicht irgendwie, keine Ahnung, der nicht grantelig wird, weil er sich irgendwelchen Erwartungen ausgesetzt sieht und die dann alle gleich wieder einreißt, wie er es ja vor ein paar Wochen gemacht hat und von wegen, ja, jetzt geht's hier um den Abstiegskampf. Also der hat das ja schon kommuniziert. Da haben wir uns alle noch nicht mal mental damit, sondern weil wir haben noch unsere Schlüssel nach dem Köln-Spiel gesucht. Da hat Fee ja schon, hat er schon angedeutet, so also von wegen hier, wo es lang gehen wird. Und dann kommt das, was die Alex vorhin gesagt hat, wenn du nur denkst, du kannst nur so hoch springen, dann, ja, dann spring am besten gerne mehr. Also, sorry. Naja.
Ja. Es war aber jetzt ein gutes Wort zum Sonntag eigentlich.
Ja, ich finde, das hat die aktuelle Misere zusammengefasst. Also von mir aus gibt es da jetzt auch nichts mehr zu sagen.
Nee, ich würde vielleicht ein bisschen Druck vom Feen noch nehmen wollen, weil das, also bin da noch nicht so ganz bei eurer Trainerentlassung, weil ich auch Angst vor dem habe, was danach kommt, weil ja immer noch die anderen handelnden Personen, die uns zum Beispiel auch, wir haben jetzt ein drittes Bein Daumen beschert haben, da sind.
Skippe ist doch, ne, der ist wieder in Griechenland jetzt.
Also man darf nie keine Trainerentlassung machen, nur weil man Angst hat, was auf dem Markt ist, ist noch schlechter. Da musst du einfach mal fucking kreativ sein. Der raste komplett aus. Nee, kann man nicht machen, weil der andere ist es noch beschissener. Fickt euch, bezahlt mal ein bisschen Geld und seid mal fucking kreativ. Ihr bekommt einen Arsch voll Geld dafür. Wisst ihr, wie viele gute Trainer es gibt auf Gottes grüne Erde? Da muss ich halt einfach mal fucking Geld in die Hand nehmen und muss mal schlau sein. Die Eintracht hatte einen smarten Move. Da waren sie zu blöd und haben es öffentlich gemacht mit Roger Schmidt.
Genau.
Weißt du, das war ein smarter Move. Und jetzt müssen wir postulieren, müssen wir sagen, guck mal, wir sind total innovativ. Wir haben Gespräche mit dem geführt. Und da war Leverkusen halt gemeint, ach, guck mal hier, der ist verfügbar. Dann holen wir mal die Geldtasche raus. So, aber wir müssen genau so Leute, müssen wir herantreten, denn die sind verfügbar, die gibt es und ich muss mal was riskieren. Denn diese No-Risk-Policy, die im Endeffekt nur dazu führt, dass es beschissen schlechter wird, wie aktuell bei Armin Fee, das kann nicht so weitergehen. Sonst ergeben wir uns in der Mittelmäßigkeit, die zwangsläufig bedeutet, dass wir, ob wir wollen oder nicht, die Segel streichen und in die zweite Liga gehen.
So sieht's aus. Ich würde auch, wenn ich Hübner wäre, würde ich, keine Ahnung, ich würde jeden Tag vorm Balkon von Lucien Favre stehen mit der Gitarre und würde ihm irgendwelche Lieder singen, keine Ahnung. Also. Bis er so genervt ist, dass er zusagt. Naja, keine Ahnung.
Ja, gucken wir nach vorne. Was sagen wir denn zu Dortmund?
Es wird ein ähnliches Ergebnis wie Real gerade gegen Malmö, glaube ich.
Du guckst auch die Konferenz, oder? Weil du sprichst immer von den Bildern, die ich gerade sehe.
Ja. Ah, ich verstehe. Ja, das ist, könnte relativ realistisch zumindest für die erste Halbzeit hinkommen.
Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Ich fahre mit der gleichen Euphorie, mit der ich zum letzten Heimspiel gefahren bin, fahre ich am Sonntag mit dem Jürgen nach Dortmund und wir werden auf keinen Fall mit leeren Händen nach Hause kommen.
Aber guck mal, das ist wie geil.
Du verlierst dein Feuerzeug diesmal nicht.
Ich Feuerzeug im Block auf keinen Fall.
Guck mal, aber das ist, wie geil das ist, ne? Dass jemand, weißt du, die Alex sieht ein beschissenes Spiel, ne? Richtig zum Kotzen am Sonntag. Und trotzdem sagt sie, fickt euch, ich gehe trotzdem wieder hin. Und das ist halt diese Einmaligkeit, finde ich total geil, ja. Und aber sowas, da muss man sich halt auch, darf man sich nicht mit verspielen, ne? Finde ich geil. Alex, coole Sache. Und wegen dir würde ich sagen, hol mir da mindestens mal einen Punkt.
Ich glaube, das ist ein typisches Frauenproblem, ne? Also von uns Frauen hörst du ja auch Geschichten, dass sie von ihren Männern verprügelt werden und trotzdem bei dem bleiben. Ich glaub, so ein bisschen.
Die Frauen wollen immer die Arschlöcher, das stimmt schon.
Okay, wir haben echt schon krude Vergleiche gehabt, aber das klingt alles. Ja. Oh Gott.
Basti, da kannst du doch was von lernen.
Respekt. Sowas, ich stell mal vor, ich hätte es jetzt gesagt. Oh, ja.
Ich glaube, wir haben die rote Linie hier deutlich überschritten.
Ich wollte gerade sagen, wenn ich das gesagt hätte, dann wäre nicht nur die rote Linie überschritten worden.
Aber Alex, erzähl ruhig weiter.
Ich wäre jetzt durch für heute. Ja, Dortmund waren wir, ne? Dortmund.
Ja,
Dortmund. Ich fahre tatsächlich voller Euphorie hin, weil ich ihre...
Ich habe mir gerade vorgestellt, was ich jetzt nach dem Podcast für Männer bei der Alex melden. Hi! Oh, mit dem Whitebeater-Shirt. Naja, sorry.
Was ja, wir haben ja wieder eine. Ich versuche das Thema ganz kurz einfach mal brutal abzuhaken. Ja. Wir haben ja wieder richtig beschissene Uhrzeiten. Alex fährt an einem Sonntag am 17.30 Uhr spielen wieder. Also, es ist echt wieder. Er ist natürlich echt wieder bitter, aber trotzdem nimmt sich Alex den Weg auf sich, voll motiviert. Was meint ihr denn? Also so aufstellungstechnisch sieht es ja doch schwierig aus. Wir fahren mit einer Reihe Verletzten und noch mehr Gesperrten eigentlich hin. Da muss ein bisschen was improvisiert werden, oder?
Also die Jungs vom Rasenfunk haben ja schon vorhergesagt, dass Fee dann wahrscheinlich in der Innenverteidigung spielt, weil ist ja keiner mehr übrig.
Ja, ich hätte es jetzt so gesagt, dass ich Chakba nach links außen ziehe, also Linksverteidigerposition, und Otschipka mal nach innen probieren, also die linke Innenseite. Ich würde es einfach mal probieren. Du kannst ja gegen Dortmund, müssen wir mal echt ganz klar sagen, hast ja nichts zu verlieren. Ne? Du gehst fest dahin und bist der Underdog aller Underdogs. Ja? Du bist hier der Mensch, der Verein, der eine absolut beschissene Serie vorzuweisen hat. Warum nicht mal mit Otschipka, mit einer massierten Verteidigung probieren, Otschipka links, also neben Chakba, dann Reinhardt würde ich auch in die Innenverteidigung stellen. Rechts würde ich wahrscheinlich Injovski setzen und dann vorne Medojevic, also Doppelsechs, Medojevic, Hasebe, links Gacinovic, Mitte Meier, Aigner rechts und vorne Seferovic. Also Seferovic und Aigner tauschen sich immer mal wieder aus.
Also für mich den uninformierten Russ hat Tattoo-Schmerzen oder? Aus welchem Grund darf der nicht machen?
Fünfte Gelbe, genauso wie Federer und Zambrano auch.
Okay, was ist mit Abraham?
Abraham ist doch immer noch angeschlagen.
Ja,
wird vielleicht fit, weil es eben erst Sonntag ist. Mensen.
Also ja. Reinhardt in der Innenverteidigung bin ich voll bei dir. Also den hätte ich da auch gesehen, weil viel mehr Alternativen haben wir halt auch nicht. Ne? Also Klum jetzt auch kaputt. Ah, kein Zombie, weiß ich nicht.
Also ich würde mit Reinhardt und Abraham spielen, wenn Abraham fit wird. Weil genau. Also Otschipka... Boah, da hätte ich arge Bauchschmerzen, Marvin. Also ich weiß nicht, also bei mir ist ja nie irgendwie das Stellungsspiel aufgefallen, deswegen hätte ich Angst, was Aubameyang mit dem anstellt. Also.
Ja, aber ich weiß nicht.
Ich weiß auch gar nicht, wie man auftreten soll, ehrlich gesagt, weil die Spiele, die ich von Dortmund gesehen habe, die Mannschaften, mit denen die am meisten Probleme hatten, waren die Mannschaften, die probiert haben, die auch offensiv gespielt haben. Weil ich glaube, Dortmund, die sind vorne richtig gut und wenn du dich hin reinstellst und denen Zeit lässt, sich zu sortieren, dann schießen die dich ab. Ich glaube, in Dortmund musst du es einfach irgendwie mal antizyklisch machen und sagen, wir fahren dahin. dahin und wir versuchen jetzt anzugreifen. Und irgendwie, die haben auch in der Innenverteidigung gerade ein bisschen Schmerzen, zu sagen, ey, wir spielen da, keine Ahnung, wir spielen da ein bisschen offensiver und
Doppelspitze oder was?
Ja, nee, nicht mal so. Ich meinte jetzt eher von der Ausrichtung.
Okay.
Zu sagen, wir nicht, dass wir wie gegen Bayern spielen oder wie in Hannover oder so, sondern dass wir sagen, gut, wie du es gesagt hast, ist eh alles im Arsch, dann fahren wir jetzt mal dahin und Dortmund rechnet, glaube ich, auch nicht damit. Und dann sagen wir, gut, die haben Euroleague gespielt, wir nicht. Wir probieren jetzt mal, vielleicht können wir hier echt mal dann einzeln in Führung gehen und dann können wir kontern und einfach mal zu schauen. Weil im Endeffekt müsste der Druck von den Spielern müsste jetzt weg sein eigentlich.
Sehe ich also, genauso.
Also im Endeffekt, was soll da passieren? Also ich glaube nicht, dass die Alex wirklich nach Dortmund fährt und denkt, ja, wir gewinnen da und ist dann riesig sauer, wenn es nicht passiert, sondern das hat ja wahrscheinlich auch dieselben Gründe, warum wir vor dem Spiel auf Mannersmarkt gehen, so, also eher private Gründe, weil es Bock macht. Aber oder vielleicht um Männer kennenzulernen. Und nee, auf jeden Fall würde ich nach Dortmund fahren und sagen, ja gut, das ist Dortmund ist ja nach Bayern das zweite Bonusspiel zu sagen. Gut, wir fahren dahin, dann lass Gacinovic auf jeden Fall spielen.
Ja.
Irgendwelche Leute, die noch nicht so sehr versaut sind, keine Ahnung, Waldschmidt von mir aus, ich weiß, ich habe auch gar keinen Überblick mehr über die ganzen Verletzten, nachdem ich das gejinxt habe. Auf jeden Fall, ich würde, ja, keine Ahnung, ich würde ähnlich aufstellen wie der Marvin, halt nur mit einer statt Oczipka nicht in der Innenverteidigung, sondern und dann einfach von der Grundausrichtung zu sagen, also jetzt nicht von der Aufstellung, dass wir drei Schema spielen, sondern dass von die grundtaktische Formation gleich bleibt, aber dass man mit einer offensiveren Einstellung reingeht und probiert einfach Dortmund ein bisschen zu überraschen und auszunutzen, dass Subotic auch keine Spielpraxis hat, dass Hummels nicht gut in Form ist, dass eventuell Bender in der Innenverteidigung spielt. Und wenn Dortmund in der Saison überhaupt Probleme hatte, wenn man das überhaupt so sagen kann, dann auf jeden Fall in der Defensive, weil die haben selbst gegen Krasnodar, glaube ich, ein Tor kassiert, die haben ganz, ganz oft 1-0 zurückgelegen und da müssen wir, glaube ich, da ansetzen.
Ja, finde ich guter Punkt.
Alex Meyer wieder in der Startaufstellung?
Yeah, endlich!
Ja, müssen wir. Also, mittlerweile müssen
aufgrund
wir.
Der alternativlosen Situation, denke ich, wird Meyer auf jeden Fall spielen. Das Problem ist so ein bisschen, womit ich mir ein bisschen schwer tue, ist mit der Aufstellung, was Basti sagt bezüglich der Offensive, weil ich muss sagen, wenn du kein Selbstbewusstsein hast und versuchst dann noch irgendwie nach vorne zu spielen, glaube ich, geht's voll in die Hose. Ich denke eher wirklich versuchen, das Heil im Abwehrverbund zu suchen und vielleicht wirklich über ein paar Konter ein bisschen Selbstbewusstsein wiederholen, weil also wenn du ja nicht mal, die sind ja alle nervös. Wir haben es jetzt die ganzen letzten 1,5 Stunden hier drüber diskutiert, dass da nicht wirklich das Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein da ist. Und da natürlich jetzt zu versuchen, wir suchen unser Heil so ein bisschen nach vorne. Ich verstehe deinen Ansatzpunkt mit, wahrscheinlich kriegen wir hinten eh genug, probieren wir doch vorne ein bisschen was auch zu schießen. Aber weiß ich nicht. Also es ist schwierig. Ich denke, das Spiel, du hast es vorhin schön ausgedrückt, Bonusspiel trifft es ganz gut. Wenn wir da was mitnehmen, dann können wir auch mal wieder gut auf dem Weihnachtsmarkt feiern, ja.
Ich glaube, wir haben gar keine andere Möglichkeit, als das Spiel mit der Offensiven irgendwie auszurichten, weil das ist der einzige Teil des Spiels, wo wir noch Spieler für haben. Ansonsten sieht es hinten in der Defensive total mau aus. Du kannst noch einen Chandler in die Innenverteidigung ziehen, dann spielst du wieder mit einem Hasebe rechts außen, was ja eigentlich auch keiner will. Das ist ja alles total schwierig hinten. Und dann zu sagen, ich suche mein Heil in der Defensive, wo jeder zweite Spieler eine Position spielen muss, die ja nicht geübt ist, weiß ich nicht. Also da würde ich auch eher sagen, wir sind nicht zu Hause. Es ist ein Bruchteil der Fans da, vor denen man Angst haben muss. Jetzt steht der Karren sowieso komplett im Dreck. In Dortmund ist die Erwartungshaltung gegen null. Also wenn nicht jetzt, wann dann?
Aber es kann auch eine Chance für diese Mannschaft sein, um so ein bisschen eine kleine Katharsis zu kriegen, zu sagen, ey, jetzt ist doch eh alles im Arsch. Also was sollen wir jetzt noch schlimmer machen?
Ehrlich gesagt, das ist typisch Eintracht.
Ja, eben, im Endeffekt wäre es typisch Eintracht, wenn wir da sogar noch 1-0 gewinnen.
Ja, weil wir genau solche Spiele dann eher gewinnen, als wir die offensichtlichen Duelle, die irgendwie ein Prestigeerfolg wären, weißt du?
Ja, stimmt.
Ja, also es würde durchaus passen. Ob es realistisch ist, das ist einfach mal ganz anders hingestellt. Ich bin eigentlich auch reingegangen in diesen Podcast in der Denkweise, okay, vielleicht ist es besser, jetzt hier gegen Dortmund versuchen, defensiv hier irgendwas zu halten. Aber ich lasse mich gerne davon überzeugen, wie ihr das gut dargestellt habt. Es ist im Endeffekt so, defensiv haben wir momentan die ganzen Stammspieler nicht. Ja. Vielleicht ist das Heil in der Offensive zu suchen. Macht Sinn.
Es wird nicht anders funktionieren, weil, wie Basti schon sagte, wenn du dich da hinten reinstellst, dann die finden einen Weg und dann kriegst du aber richtig da einen vorgebrezelt.
Ja, es kommt halt auch an. Bei Dortmund kann ich nicht einschätzen, gegen wen spielen die am Donnerstag? Haben die ein wichtiges Spiel oder wie sieht es bei denen aus?
Ich glaube, die haben schon keine unwichtige Partie, weil sie das letzte Ding ja verloren haben.
Genau, die spielen, ja, genau, das könnte vielleicht so das Ding sein. Also, schwer zu sagen. Im Endeffekt, vor dem Podcast habe ich mich mit dem Spiel eigentlich noch gar nicht beschäftigt, weil ich mir da überhaupt nichts ausrechne. Viel wichtiger wird echt gegen Bremen, da reden wir dann nächste Woche drüber, nachdem wir in Dortmund 7-0 verloren haben. Ja. Das wird das Spiel, worauf es noch dieses Jahr da noch ankommt, wo dann auch wirklich, also das ist, wo dann auch Weichen gestellt werden, weil, wie der Marvin schon sagte, wenn wir jetzt in Dortmund hoch verlieren und wir verlieren dann zu Hause gegen Bremen, fände ich es schwierig, den Trainer nicht zu wechseln, ehrlich gesagt.
Definitiv. Ich denke, dann ist halt auch jegliches, wie viele Spiele haben wir jetzt nicht gewonnen? Das sind jetzt 10 Spiele hintereinander, ne? Oder ja. Bin ich da falsch?
Ich glaube, wir haben am Anfang gegen Stuttgart, Köln. Und
ja, aber wir haben 3 Spiele gewonnen, aber ich glaube, wir haben jetzt echt seit 10 Spielen oder so nicht mehr gewonnen. Keine Ahnung, das kommt mir zumindest sehr lang vor. Ja. Und natürlich ist es klar, wenn du die beiden Partien, die beiden kommenden jetzt auch nochmal verlierst, dann bleibt dir auch allein in der öffentlichen Wahrnehmung kaum eine andere Möglichkeit, ne?
Ja. Bleibt spannend auf jeden Fall. Das kann man Eintracht nicht vorwerfen, das bleibt auf jeden Fall spannend.
Nee, es ist schon, das ist ja spannend. Wenn ich jetzt jedes Mal noch so viel trinken würde wie vor etlichen Jahren nach Eintracht spielen. Nein, Spaß. Ich trinke nichts.
Nee. Leberzirrhose wäre das dann mal Wind.
Ja, ohne.
12 Spiele in Folge nicht gewonnen.
12 Spiele in Folge. 12 das ist natürlich, siehst du mal, ich habe.
Genau, das letzte, wenn hier die Aufstellung nicht.
Und das finde ich, aber wenn man sowas hört, und das, ich finde, wenn man sowas hört, na, Marvin hat es mir eigentlich jetzt.
Nicht, stimmt nicht.
Weißt du? Er ist ins Gedächtnis gerufen. Aber das ist doch. Also ich finde es dann, wenn ich mir sowas vor Augen führe, wenn der Marvin es jetzt anspricht, dann ist es doch eigentlich noch dreister von den Verantwortlichen so zu tun, als wenn wir hier die Behinderten, weil wir uns alles beschweren. Also,
ja, ganz klar. Das ist aber, wie vorhin ja klargestellt wurde, das ist nur das Ablenken von eigenen Schwächen. Es geht nur darum, die eigene Unfähigkeit zu kaschieren und man hat ein dankbares Ziel, indem man halt Fans rausnimmt, die Mist gebaut haben und die dann an den Pranger stellt, abgesehen davon, dass man selbst halt auch in einer anderen Position ebenfalls unglaublich viel Mist macht. Ne? Ist halt einfach so.
Genau, ich habe nochmal nachgeguckt, inklusive DFB-Pokal sind es 6 Spiele, das letzte war das gegen Hannover, das unerwartete 2-1. Also von daher jetzt noch nicht so ewig lang.
Das war aber auch ein Ruhmessieg.
Ja genau, gefolgt von...
Lass uns lieber von Köln reden.
Ja.
Naja, immerhin kriegen wir die 3 Siege dann noch zusammen, ne? Also Köln, Stuttgart und Hannover. Läuft.
Aber dann sagen wir doch mal die Tipps, ja, gegen Dortmund. Hier, Basti, wie sieht's bei dir aus?
Also, die am Donnerstag noch in der Euroleague spielen, 3-0 für Dortmund.
3-0.
Pauk spielen die übrigens.
Also, geiles Spiel, geiles
neben Krasnodar und Quäbele, das eher schwierigere Spiel dann.
Dann gewinnt Dortmund nur 3-0.
Also ich glaube, wir machen gar nicht mal das schlechteste Spiel, stellen relativ defensiv, 1-0 verlieren wir.
Sag mal, Leute, ich war tatsächlich nur einen Monat nicht dabei, aber wir haben hier niemals gegen die Eintracht getippt. Also wir zitieren Durstewitz, wir finden den HSV geil und wir tippen gegen die Eintracht. Geht's denn noch?
Wir wollen dich nur anspornen, damit du öfter dabei bist.
Ja, wir wissen halt, wo wir die Latte hinlegen müssen.
Damit du den Karren
umstößt und den Bock auf den Dreck ziehst.
Genau. Der einzige Grund.
Genau, Marvin?
Nee, ich sag ohne Mist ein geiles 0-0. Ich habe keine Ahnung, warum.
Ich sag 2-1 für Dortmund. Alex?
Also ich tippe für die Eintracht, ne? Also ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit 3 Punkten nach Hause fahre und tippe auf ein 2-1 für die Eintracht. Auch wenn ich im nächsten Podcast wieder mit einem blauen Auge von meinem Typ hier sitze.
Basti?
Ich hatte schon 3-0.
Ich will es nochmal hören.
Provozier mich, sonst erhöhe ich.
Ach, hervorragend.
Okay.
Hervorragend. Damit kommen wir zwangsläufig zu den Menschen, die zumindest verbal blaue Augen verteilen. Nämlich die Dummschwätzer der Woche. Der Basti hat wieder reichlich sich mit Materialien beschäftigte und hat die besten drei rausgesucht.
Ja, die besten drei diese Woche. Also diesmal haben wir sogar einen aus unseren Reihen, den Alex Meyer.
Heute schon mehrfach zitiert, genau.
Mehrfach zitiert, das ist ja, also, ja, dass die Mannschaft ja alles gibt. Dass es sich nicht vorstellen kann, dass einer nicht alles gibt. Wo ich mir dann denke, wenn du das tatsächlich denkst, Bruder, dann sieht es noch schlimmer aus, als ich mir das überhaupt hätte vorstellen können. Wenn das tatsächlich alles ist, was die Eintracht auf den Platz kriegt, dann können wir hier echt langsam die Rollläden runter machen.
Ist das tatsächlich der einzige Bundesligaspieler, der kein Sky-Abo besitzt und sich die Spiele nicht angucken kann?
Keine Ahnung, was er macht.
Keine Ahnung.
Selbstschutz. Selbstschutz.
Dann ja, der eigentlich schon öfters dabei sein müsste, wenn er mehr sagen würde. Bertie Vogts habe ich nominiert diese Woche auch.
Der hat so verdient.
Der hat ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, mit Marvin Hitz. Also mit Marvin Hitz habt ihr alle mitgekriegt, dass er den da ein bisschen mit seiner Ferse so ein bisschen den Platz kaputt gemacht hat.
Und das heute Modell. Eine Rechnung über 122 Euro vom Kölner
Platz. Genau, und Bertie Vogts hat aber bei Sky, wie selbstverständlich, nicht gefordert, das machen wir jetzt doch gerne. 50.000 Euro zahlen soll dafür. Sag mal.
Spenden an Kinder in Not.
Ja, darum geht's da nicht, aber der kann welche populistisch hohe Forderung. Der Typ hat mit seiner Ferse, was ich eigentlich gefeiert habe. Weil man muss ja ganz ehrlich sagen, der Modeste kann das ja wieder reparieren und hat ja zweimal den Ball sich hingelegt. Und der Hitz hat den Rasen ja nicht aufgefressen. Also.
Ich stelle mir eher die Frage, welches Recht der Typ überhaupt sich herausnimmt, so eine Forderung zu stellen. Ja. In welcher Position ist er? Weißt du, so, ist scheißkrass beim fucking Doppelpass. Get a life, you. Ja.
Weißt du? Ja, nach 50.000 Euro. So viel zahlen irgendwelche Vereine, wenn echt was Krasses passiert. Also, ich weiß nicht. Ist mir auf jeden Fall aufgefallen und den kann man immer gerne nominieren. Und dann nach dem Darmstadt-Spiel wurde meine Laune noch gesteigert durch einen Tweet von unserem allseits beliebten Alfred Draxler, der irgendwie sinngemäß getwittert hat, also wenn ich Red Bull Leipzig gucke, dann muss ich sagen, da ist bessere Stimmung, da wird besserer Fußball gespielt, viel besser als bei den Traditionsclubs wie zum Beispiel Kaiserslautern. Wo ich mir dann gedacht habe, also da hätte ich fast mein Handy voll gekotzt, noch mehr als sowieso schon. Und deswegen meine Nominierung Nummer 3 für diese unbeholfene, weil man muss ihm ja sagen, er sieht sich ja immer so als irgendwie, keine Ahnung, als wäre irgendwie der Advokat von irgendjemandem, DFB oder sonst irgendjemand, jetzt scheinbar schlägt er sich jetzt auf die Seite des Kommerzfußballs und er macht das auf so eine Art unbeholfene Weise, wo ich, wenn er für mich sprechen würde, ihm sagen würde, ey, kannst du bitte die Schnauze halten, du machst es nur noch schlimmer. Also, wo ich mir denke, Junge, sei einfach still, und ich denke, da haben wir uns trotz allen Dummschwätzern, die so unterwegs sind, die sich auch, glaube ich, die anderen Dummschwätzer treffen sich auch, glaube ich, dienstags zum Mobilard-Fan-Talk, kann das sein? Den kann ich mir aber leider nicht anschauen, deswegen habe ich 3 nominiert, die dort nicht zu Gast sind.
Mobilat, das ist so Rheumasalbenzeug, oder?
Ja, so Schmerzen.
Ja, aber da sitzen Strunz und Olaf Thon, der auch übrigens immer ein guter Kandidat ist, ne? Also,
ja, definitiv.
Und laden sich irgendwen ein. Das letzte Mal war der Trainer von Darmstadt war da. Da habe ich es mir tatsächlich auch angeguckt.
Ich kann mir das nicht anschauen. Also diese Atmosphäre dort, das ist schmiert. Also mir ist der Doppelpass ja schon teilweise zu viel, aber das ist ja das Allerheftigste.
Also das ist eine Konstruktion der Grausamkeit, was da geschaffen wird. Also meine Güte, sowas kann man sich doch wirklich nicht angucken, wenn du noch 2 Hirnzellen hast. Also das ist fürchterlich. Fürchterlich.
Wie heißt denn diese Kneipenrunde mit Helmer und wer ist denn da immer dabei? Hier der ehemalige Bochumer Trainer.
Neurohrer. Das ist doch der Mobilard-Fan-Talk, den meinst du?
Ach, das ist der. Na, ich meine die Spieltagsanalyse.
Ach so. Das ist ein anderer. Nee, das andere ist noch schlimmer. Nee. Da hocken die dann in dieser Kneipe vor diesem
grüllenden
Publikum.
Ich bin letztens nach dem Spiel auf Sky doch irgendwie hängen geblieben und bin dann in diese Dirk Jansen, Dingens Jansen, lädt sich Leute. Marcel Janssen, das Moderationswunder, lädt sich Leute ein. Also, das war ja sowas von schlimm.
Ich habe an irgendeinen Schiedsrichter gedacht.
Ah. Nee, hier, Marcel Janssen vom HSV hat Reinhardt eingeladen.
Genau, ich wollte gerade sagen, da war doch irgendeiner von der Eintracht, war doch sein erster Gast.
Ja, ja, Moderationswunder, Marcel Janssen lädt das Energiebündel Stefan Reinhardt ein. Also das konnte nach 5 Minuten schreiend abschalten.
Ja gut, wenn du mit 27 entscheidest, dass du leider zu keinem Verein mehr wechseln kannst, weil du dich der Tradition verpflichtet fühlst, dann brauchst du halt schon irgendeinen Job. Und Sky ist ja immer willig. Also selbst Amifee wird bei Sky landen, wenn er hier.
Ja. Und auch Olaf Thon siehst du da. Wie gesagt, dieser grausame Olaf Thon, das ist, glaube ich, das ist wahrscheinlich der schlimmste Schatten, den Schalke jemals hatte. Ja, also, naja. Okay.
Ja. Und der Hessische Rundfunk muss ich immer noch mit Thomas Berthold begnügen. Sowas Tragisches aber auch.
Also Thomas Berthold ist auch polyamorös, wenn es so danach ist. Der ist ja auch überall.
Kann es sein, dass das ist der neue Udo Lattek, gell?
Also, ja, auf jeden Fall.
Der hockt da jetzt auch, glaube ich, auf derselben Stuhl und erzählt dieselbe Scheiße.
Man muss auch nicht mehr so erfolgreich sein. Jetzt reicht es auch schon, einfach nur so blöd wie...
Du musst einfach nur so... Wenn er wird wahrscheinlich auch ähnlich viel trinken wie Udo Lattek, dann morgens um 11 Stunden im
Hier, Ruhe, man macht dir keine Witze über toten Leute.
Ja.
Hallo, das habe ich mir von Harald Stenger abgeguckt beim F1-Jahresrückblick.
Das soll da ja irgendwann auch mal T-Shirts gegeben haben. Nun gut.
Ja, genau, wir müssen weiterkommen.
Wir empfehlen diese Woche alles außer Fußball, oder?
Ja, ich weiß gar nicht. Was habe ich denn da alles reingeschrieben? Weil ich hatte vorhin keinen Bock, mir irgendwas über Fußball anzuschauen. Nee, also die einzige Sache, die ich über Fußball habe, ist, ich habe hier auch zum Geburtstag, das ist schon jetzt länger her, ein Buch geschenkt bekommen vom Kollege. Das ist unnützes Wissen über Fußball. Das sind diese Listen von Neon, die sind eigentlich teilweise ganz lustig. Und das ist das Einzige, was ich übers Herz gebracht habe, mir über Fußball überhaupt anzuschauen. Ansonsten empfehle ich einfach mal auf den Frankfurter Weihnachtsmarkt zu gehen.
Wo man günstig einen trinken kann, ist das Schwarzwaldhaus.
Und was habe ich da noch eingestellt?
Aber ladet nicht den Jürgen ein, der rippt euer Pfand ab.
Ja, aber das ist doch gut. Was wollte ich noch sagen? Was habe ich da noch eingeschrieben, René? Was war denn das andere?
Bill Mayer Podcast steht hier.
Ah, genau. Den finde ich eigentlich ganz lustig, weil ich brauche manchmal, um mir den Rasenfunk anzuhören, wenn die Eintracht verloren hat, kann ich den nicht sofort hören. Und auf jeden Fall höre ich dann immer von Bill Maher den Podcast. Der hat irgendwie auch so eine Late-Night-Show, die ist, glaube ich, jetzt war die letzte Folge letzte Woche, aber auf jeden Fall, der sich so ein bisschen für politische Sachen in Amerika auch interessiert, der kann sich den anhören, weil das ist eigentlich ein Comedian, der macht so ein bisschen Harald Schmidt Late-Night-Show mäßig und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich nicht gläubig bin, finde ich ihn eigentlich ganz lustig, weil er ist es auch nicht und macht sich immer so ein bisschen über Religion lustig und
gefällt mir.
Ja, also man muss sagen, er ist schon sehr, sehr lustig, weil er, ja, das ist zwar eine politische Sendung, aber es ist eher so ein bisschen, man kennt es ja von Jon Stewart, so die Daily Show und so ein Kram, also es ist was Ähnliches. Und es ist eigentlich ganz lustig und wer auch genauso wie ich keinen Bock auf Fußball hat, der kann sich das auch gerne mal anhören.
Klingt nach einem Plan.
Stimmt, Bill Maher Podcast, wie kam ich denn da drauf heute? Naja.
Wahrscheinlich irgendwas zur Aufheiterung gesucht.
Genau, stimmt.
Ja, René, ich hatte halt noch den Beitrag von Bewe da rein. Den packen wir dann auch noch in die Shownotes, würde ich sagen, weil das war echt ein guter Blogbeitrag von ihm. Ansonsten, ja, von mir gibt es da nichts mehr.
Genau, vielleicht nochmal der Hinweis auf die Aktion, die du letzte Woche ja auch schon geplackt hast mit den Weihnachtsgeschenken für die Kinder. Immer noch eine absolut erwähnenswerte Aktionen, auch Link hierzu wieder in den Shownotes.
Auf jeden Fall. Ist ja noch bis, geht glaube ich noch bis zum 17.12. haben alle Frankfurter noch die Möglichkeit, da was zu machen. Ein paar kleine Kinder freuen sich, wenn sie ein Geschenk bekommen, wo sie normalerweise keins bekommen würden. Denn, naja, es geht ja nicht allen so gut. Es können sich ja alle nicht nur über Fußball beschweren.
Genau. Ja gut, dann haben wir es doch wieder in einer sehr epischen Folge für heute hinter uns gebracht. Wir wissen auf jeden Fall, wer wem die Milch klauen kann und wo wir unsere Latte hinlegen müssen. Wir wünschen der Alex und allen anderen, die am Sonntag nach Dortmund fahren, auf jeden Fall viel Spaß. Versucht möglichst viele Punkte oder Pfandgeld mitzubringen, je nachdem, was eher funktioniert. Ja, und dann würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.